Und hier ist Def Radio auf Radio Free FM. Hallo. Und ich bin nicht alleine hier. Nee. Nämlich zum ersten Mal mit dabei ist hier Fox. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Bei Radio Free FM im Studio und bei Def Radio. Schön, dass du da bist. Und Seda ist außerdem noch mit dabei.
Hi.
Seda war in der letzten Sendung ja noch remote dazu geschaltet. Heute ist er wieder in Ulm. Auch schön, dass du da bist.
Und ich auch.
Ja, ich bin Matu, wie meistens hier auf dieser Seite der Theke, die ihr nicht seht. Ja, und wir reden heute über den Carollo Cup und deshalb seid ihr zwei heute zu Gast bei mir. Der Carollo Cup, was das ist, das klären wir gleich noch ein bisschen. Vielleicht, wer seid ihr so? Was macht ihr so? Fox, du bist an der Uni. Also wir sind ja alle an der Uni.
Ja, ich bin an der Uni. Ich studiere Informationssystemtechnik. Inzwischen im 11. Semester, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, irgendwas Zweistelliges halt.
Und bin jetzt schon länger bei dem Carollo-Team dabei von der Uni. Schon das dritte Jahr jetzt.
Ja, ich bin, ich studiere auch Informationssystemtechnik, auch an der Uni, auch im 11. Semester und bin jetzt das zweite Jahr dabei beim Carollo-Team.
Sehr schön. Auch ich bin beim Carollo-Team, aber noch nicht so lange. Nämlich dieses Jahr zum ersten Mal. Deshalb werde ich heute die Fragen stellen und ihr werdet die beantworten. Und liebe Hörer, ihr könnt mitmachen. Wir haben nämlich einen IRC-Chat, wie immer, zur Sendung. Da sollte ich vielleicht mal noch ein bisschen reinschauen. Wie viel ist denn da schon los? Noch nicht so viel los. Also kommt alle in den IRC-Chat auf dem Server irc.in-ulm.de. Im Channel Raute Def Radio sind wir da. Wir sind da drin, also kommt da auch mit rein. Dann könnt ihr Fragen stellen, Anmerkungen machen, trollen, was auch immer. Es gibt auch ein Telefon, falls jemand lieber den direkteren Draht haben möchte. Direkt im Studio hier erreicht ihr uns unter der Nummer 0731 938 6299. Ich wiederhole es noch einmal, 0731 938 6299. Und wem das zu schnell ging, schaut auf der Website nach, www.defradio.de. Tweeten könnt ihr uns auch unter @dev_radio. So, genug Vorgeplänkel und Kontaktdinge. Ihr wisst, wie uns erreicht, also macht es. Und wir wenden uns unserem Thema mal langsam zu. Der Carollo Cup hat, was ist das? Wie könnte man das kurz zusammenfassen?
Ja, also der Carollo Cup ist ein Wettkampf, ausgeführt von der TU Braunschweig. Deswegen auch Carollo, weil das heißt der Carollo Wilhelmina Universität, glaube ich, mit vollen Namen. Und das ist ein Wettkampf, wo studentische Teams aus ganz Deutschland, teilweise auch aus anderen Ländern, Autos im Maßstab 1:10 bauen, die auf einer Strecke dann autonom fahren, also vollständig selbstständig. Ohne Fernbedienung, sondern für sich.
Genau, also der Cup findet jedes Jahr im Februar statt und 2013 ist es der sechste Cup dann.
Ja, seit 2008 gibt es den. Wenn wir sagen, Strecke aufgebaut, wie muss man die sich vorstellen?
Tja, sind so schwarze Matten.
Also einfach so eine Straße, die in der Halle aufgebaut ist.
Genau.
Man muss jetzt nicht irgendwie durchs Gelände oder sowas.
Das nicht. Das wäre also ein bisschen zu kompliziert noch.
Das findet alles indoor statt, was die ganzen Umgebungseigenschaften ein bisschen vereinfacht. Also man hat nicht so viel Gegenlicht und solche Dinge. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
Jo, es gibt auch Preise zu gewinnen. Also wir haben schon gesagt, es sind ausschließlich studentische Teams. Also es sind ausschließlich Studenten, die daran teilnehmen. Ulm ist eins der Teams. Es gibt Preise zu gewinnen. Und zwar geht es um Geld. Ja, wie viel Geld? Also, wir haben aufgeschrieben, insgesamt gibt es 10.000 Euro an Preisgeld.
Genau, ich glaube noch, dass wir dann entsprechend in den ersten drei Plätzen verteilt. Also der erste Platz bekommt 5.000 Euro und der zweite 3000 und der dritte eben die restlichen 2000 dann.
Okay, wie viele Teams nehmen denn da so teil?
Dieses Jahr waren es 9 Teams.
Ja.
Da haben unten auch die Liste. Also es war von München, die Braunschweiger selber natürlich, Aachen, RWTH Aachen hat teilgenommen.
Genau, dann haben wir noch Berlin, Hamburg, Erlangen, also schon einige Unis, die einen gewissen Ruf haben, dass sie, naja, entsprechendes Niveau bieten.
Okay.
Und wir.
Okay, ja. Ja gut, die Uni Ulm hat jetzt keinen schlechten Ruf, muss man sagen. Ja. Wie kamt ihr eigentlich dazu, das zu machen?
Ich bin irgendwann mal angesprochen worden vom Kommilitone an der Uni, weil ich gerne halt irgendwie so Dinge bastle und hat gemeint, ja, sie suchen da noch jemand für so ein Projekt und dann.
Bist du seit dem ersten Mal dabei, als Ulm mitgemacht hat?
Nee, das noch nicht. Okay. Ich habe im ersten Jahr nicht mitgemacht. Ich meinte, ja, noch diverse andere Projekte und so, nicht so viel Zeit gerade. Und ich bin dann im zweiten Jahr, in dem die Uni dabei ist, also die Uni Ulm dabei ist, eingestiegen und es hat mir gleich super viel Spaß gemacht. Und, ja.
Cool. Ich glaube, ich habe es mehr oder weniger noch in Fox mitbekommen und vor allem dann dadurch, dass wir gewonnen haben damals.
Ja, das gab ordentlich Publicity dann, ja.
Okay, das heißt gar nicht mal so unerfolgreich Ulm. Ich glaube, da werden wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten, wie es denn in Ulm so ablief. Ja, mich hat Seda mitgeschleppt. Gezwungen. Ich habe es tatsächlich schon davon erfahren und wollte da mal mitmachen, weil er durch Aushänge an die in der Uni in O27 rumhängen. Hatte da aber, das hat nicht reingepasst in meine Zeit, dass ich hatte auch noch anderes zu tun. Und dann hat Seda angefangen, mich
zu bearbeiten.
Zu bearbeiten. Und
dann gefesselt und geknebelt, entführt. Seitdem ist er dabei.
Seitdem bin ich dabei, seit diesem Jahr, seit diesem Sommer.
Ja, das ist schon mal gar nicht so einfach, da neue Leute zu finden. Wobei wir schon versuchen, die Einstiegshürde möglichst gering zu halten, aber es ist eben, man braucht eben gewisses Know-how, also unter dem fünften Semester oder so ist schon schwierig, da einzusteigen dann, weil man gerade die elektrotechnischen und informationstechnischen Grundlagen einfach nicht hat.
Ja, oder genau. Wir haben jetzt auch einige Informatiker im Team. Ja, die müssen sich dann auch erstmal einarbeiten in diese hardware-nahe Sicht.
Wobei ich da sehr froh bin, dass die ganzen Informatiker jetzt auch so langsam rüberschwappen. Ja. Weil das Ganze, sobald das Auto halbwegs steht, verlagert sich das so sehr ins Softwaretechnische, dass man eigentlich fast nur noch Softwareentwicklung betreibt.
Ja, man braucht halt wirklich beides. Wir haben es dieses Jahr beim Cup auch gemerkt, die Berliner hatten nur Informatiker, die hatten riesige Probleme. Wir hatten keine Informatiker, sondern nur Informationssystemtechniker und Elektrotechniker, hatten dementsprechend auch Probleme. Also das Beste ist wirklich, dass man da gemischte Teams hat. Das ging auch den Braunschweigern so, die hatten ja auch Informationssystemtechniker und Elektrotechniker vor allem.
Wie groß sind denn so die anderen Teams?
Sehr unterschiedlich.
Es gibt richtig große Teams, meine ich, irgendwie mit 20 Personen oder irgendwie so. Aber auch teilweise sehr kleine Teams, die halt auch Nachwuchsmangel einfach kranken, die Probleme haben, dann neue Mitglieder zu finden, die dann aus nur 3-4 Personen bestehen und dann auch dementsprechend zwischen den einzelnen Jahren nicht so viel Zeit haben, da an dem Auto zu arbeiten.
Gibt es dann da so die die Spitzenreiter, die, wie sagt man, diejenigen, von denen erwartet wird, dass sie wie heißt denn das Wort?
Favoriten.
Genau. Danke. Gibt es also Favoriten, die irgendwie jedes Jahr sehr weit vorne sind?
Team Galaxis von der RWTH Aachen ist relativ gut. Die haben auch die ersten paar Mal gewonnen, oder?
Ja, ich weiß die nahen Platzierungen nicht mehr, aber die waren immer relativ weit vorne dabei.
Dann Braunschweig ist noch recht stark.
Ja.
Und
inzwischen,
wir mittlerweile auch.
Braunschweig eigentlich hat lange Zeit Probleme gehabt, da Nachwuchs zu finden. Und die sind inzwischen auch ganz froh, dass die ausrichtende Uni auch jetzt mal ein ordentliches Team hat, wo was läuft dann. Ich meine, das Team Sadi aus Zwickau, ich glaube auch immer inzwischen auch ganz ordentlich aufgestellt und
die sind vor allem schnell.
Ja.
Die haben sehr, sehr schnelles Auto.
Wenn ihr sagt, für manche Teams haben durchaus Probleme, irgendwie Nachwuchs zu finden, wie sieht es insgesamt im Wettbewerb aus? Ist der irgendwie stabil? Also sieht das schon so aus, als würde er normal weiterlaufen?
Ja, da gab es jetzt Versuche in den letzten Jahren noch so einen Junior Cup quasi einzuführen, der die Einstiegshürde nicht ganz so hoch ist, weil wenn man quasi ein neues Team aufbaut und dann nur ein Jahr mit dem Auto arbeitet, dann muss man da schon sehr viel Zeit und Energie reinstecken, um schon mitzumachen überhaupt an dem Cup, dass da alle Disziplinen, die es da gibt, dass man die schon wahrnehmen kann. Also ich meine, das Team Berlin war es dieses Jahr das erste Mal dabei. Die konnten dann von den vier Disziplinen zwei, drei halt fahren und die anderen eben nicht, weil sie nicht die Zeit hatten, das so weit zu entwickeln.
Ja, und es wird ja auch mal jedes Jahr verschärft eigentlich vom Regelwerk her auch, damit es halt auch für die Teams, die schon dabei waren, auch noch spannend wird.
Ja, Regelwerk. Wie sieht denn der Wettkampf aus? Wir haben gesagt, es gibt diese Strecke, ja, also so eine nachgebaute Straße. Das sind einfach schwarze Matten mit weißen Markierungen drauf, also Straßenmarkierungen. Und was gibt es da zu erledigen? Wenn wir wollen jetzt den Carolo Cup gewinnen, der findet immer im Februar statt. Der nächste ist also am 5. Februar, glaube ich, 2013. Und was muss dafür gemacht werden, um da zu gewinnen?
Ja, es gibt vier Disziplinen. Drei dynamische Disziplinen, also wo das Auto fährt, und eine Disziplin noch, wo das Auto vorgestellt wird, das Konzept vorgestellt wird und dementsprechend auch bewertet wird. Die dynamischen Disziplinen, die sehen so aus, dass man zum einen hat man einen Rundkurs, dass man einfach wirklich nur die Strecke abfährt, was auch schon schwierig genug ist, wenn man die Fahrbahn erkennen muss.
Die Strecke ist, glaube ich, 30, 40 Meter lang inzwischen. Knapp 40 Meter lang, die man da fahren muss.
Die Schwierigkeit ist dann auch noch, dass einfach Streckenmarkierungen fehlen, was dann besonders gemein ist, wenn man in einer Linkskurve sowohl die mittlere als auch die rechte Streckenmarkierung fehlt, dass man nur noch die linke sieht. Und da geht es dann darum, man hat 3 Minuten Zeit und es geht darum, möglichst viele Meter zu fahren und dass man halt eben die Strecke dabei nicht verlässt. Das Auto darf die Strecke nicht verlassen.
Genau, und man bekommt für jeden Fehler, den man macht, also Abweichen von der Spur oder überkreuzen die Wasserlinien, bekommt man dann eben Strafmeter.
Oder Einschalten der Fernbedienung.
Okay, das heißt, die Autos fahren eigentlich autonom, aber genau. Es gibt eine Fernbedienung.
Es gibt zur Sicherheit eine Fernbedienung, da es manchmal eben zu Problemen kommt, das Auto verlässt die Straße oder
fährt das Publikum.
Ja, dreht manchmal ganz durch. Das ist der Unfall im ersten Jahr passiert. Das war auch sehr spannend. Es gibt eine Fernbedienung, die man im Notfall einschalten kann, um damit dann die Kontrolle des Fahrzeugs bei sich zu haben, also bei dem Fahrzeugführer, der drauf aufpasst. Und das kostet eben auch Strafmeter dann und es wird am Auto direkt angezeigt, also da blinkt dann eine blaue Leuchte, damit alle wissen, ja, das Team setzt jetzt die Fernbedienung ein.
Das Auto darf dann nur noch, ich glaube, einen halben Meter pro Sekunde fahren, also ganz langsam. Ja.
Also man nicht nur den Nachteil durch die Strafmeter, die man bekommt, sondern auch, wenn man wieder auf die Bahn zurückfahren will, wenn man eben abgekommen ist, dauert das sehr lange, weil das Auto nicht so schnell fahren darf.
So, die Strecke an sich war 40 Meter, habt ihr gesagt?
Genau.
Jetzt können wir mal schauen, was so die Ergebnisse im vergangenen Jahr waren, was die einzelnen Teams so gefahren sind. Wo ist denn hier Ulm? Also Ulm, das Team Spatzenhirn, hat 335 Meter zurückgelegt.
Ja, eigentlich hätten wir noch mehr geschafft.
Nicht schlecht.
Wir haben bloß die Geschwindigkeit runtergedrosselt, weil das in der letzten Probe nicht so gut lief. Das ist öfters mal rausgefahren.
Also die Strafen, wenn man die Strecke verlässt, sind sehr empfindlich, irgendwie gleich 5 Meter oder so. Und man muss ja auch wieder zurückfahren, das kostet dann nochmal vor allem Zeit. Und darum sind wir da lieber auf Sicherheit gefahren, haben den Speed ein bisschen runtergedreht, dass er eben sicherer fährt, um weniger Strafmeter zu kassieren.
Ja, scheint sich ausgezahlt zu haben, weil wie ich hier sehe, seid ihr das einzige Team gewesen ohne Strafmeter in diesem Jahr 2012. Genau, ja. Cool, als nächstes kam dann das Team CDLC, wisst ihr, welche Uni
das ist? Das ist Braunschweig.
Braunschweig mit 226 Metern und 40 Strafmetern, also zusätzlich 40 Meter noch, aber das waren Strafmeter.
Also die haben dieses Jahr stark aufgeholt im Vergleich zum letzten Jahr. Sich echt Mühe geben, also muss ich sagen.
Ja, wen das interessiert, der kann sich die Ergebnisse anschauen auf carolo-cup.de. Da gibt es dann die entsprechenden Infos und Regelwerke und Ergebnislisten. Okay, Rundkurs ohne Hindernisse. Das heißt, man muss irgendwie dieses Ding abfahren. Gibt es bei der Straße irgendwie, na gut, keine Hindernisse, das wissen wir schon. Das heißt, irgendwie Kreuzungen und so müssen auch nicht beachtet werden.
Genauso, man muss kein Rechts vor Links verachten und solche Sachen. Aber es gibt Kreuzungen, das heißt, es gibt halt dementsprechend auch keine Streckenmarkierung an den Stellen.
Also die Schwierigkeit ist hauptsächlich da möglichst schnell zu fahren, dass man halt seine Meter zusammenbekommt und eben, wie der Seder schon gesagt hat, die Fehlstellen richtig erkennt und dadurch die Spur immer noch richtig interpretiert. Das ist im Regelwerk so ausgelegt, dass immer mindestens von den drei Linien, also die zwei Außenmarkierungen und der Mittellinie, mindestens eine sichtbar ist auf der gesamten Strecke und dadurch kann man dann die anderen Linien wieder dementsprechend zurückrechnen.
Und das hat gut geklappt bei euch?
Ja, wir sind sehr zufrieden auf jeden Fall. Also vor allem, dass wir keine Strafmeter da eingefahren haben. Da kann man schon ein bisschen stolz sein auf das Team, dass es das geschafft hat, weil das war das letztes Jahr auch wieder ein relativ neues Team und da war der Know-how-Transfer ein bisschen schwierig und da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es so gut geklappt hat.
Fox ist der Einzige, der noch vom Vorjahresteam dann noch dabei war.
Ja. Ist die Strecke dann mit der Zeit eigentlich auch schwieriger geworden, also auch die ohne Hindernisstrecke?
Nee, also es gibt immer im Regelwerk, dass das immer ein halbes Jahr vorher veröffentlicht wird, ein Streckenbeispiel, wie die Strecke aussehen könnte oder wie sie mal aussah. Aber die Strecke an sich haben sie jetzt in den letzten paar Jahren nie verändert. Und ich habe da auch mal mit den Organisatoren ein bisschen geredet und die haben gemeint, ja, es zeigt sich eben doch, dass die Strecke, trotz dass die Strecke sich nicht geändert hat, also dass die Teams sich darauf einstellen können, was für Schikanen oder Fahrgegebenheiten es dann gibt, das Niveau der Fahrten ist nie arg gestiegen. Also dass viele Teams gibt, die perfekt fahren. Das sieht man ja bei dem Ranking schon, dass selbst das Team, das letztes Jahr den Cup gewonnen hat, also Braunschweig, da auch schon 40 Strafmeter rausgefahren hatte.
Ja, wobei die ja das Problem hatten, dass die tatsächlich von einer anderen Strecke ausgegangen sind, dass weil die Jury wollte eigentlich einen Gefallen tun den Teams, indem sie die Lücken wo die Fahrstreifen fehlen, noch ein bisschen abkleben, noch ein bisschen kleiner machen.
Also es gibt immer vor dem eigentlichen Rennen quasi eine Generalprobe, wo jeder mal fahren darf und da hat sich dann die Strecke neu gesäubert und jeder darf halt mal eine Runde testen und so und da hat sich halt gezeigt, dass viele Leute Probleme haben mit den Fehlstellen auf der Fehlstellen der Fahrbahnmarkierungen und dann hat die Jury kurz vor dem eigentlichen Wettbewerb die Fehlstellen etwas verkürzt, sodass man mehr von der Fahrbahnlinie sieht.
Ja, und Braunschweig hat das eher geschadet. Die haben da dadurch die Lücken nicht mehr erkannt, weil sie zu kurz waren.
Ja, die haben dann irgendwie ein Tracking auf die Länge der Lücken und das war dann nicht optimal dann.
Aber wenn ich mir hier so den Vergleich anschaue, 2012 zu 2011, da sind schon dieses Jahr ein paar Teams deutlich weitergekommen als im Jahr davor.
Ja klar, das Ganze professionalisiert sich auch in gewisser Weise dann, aber ich denke, das ist wie bei vielen Dingen, gerade bei irgendwelchen Vereinen oder irgendwelchen Organisationen, die an Nachwuchsmangel kranken und dann halt im nächsten Jahr fehlen halt die Leute, die da Ahnung haben davon und es läuft dann einfach nicht mehr so rund. Und man versucht natürlich auch ab und zu neue Dinge, innovative Dinge zu entwickeln und die Konzepte aufs Fahrzeug zu bringen. Und
die werden vielleicht nicht fertig.
Die werden nicht fertig oder es gibt Probleme damit und ja.
Unser Team ist kürzer geworden. 2011 waren es noch 396 Meter plus 5 Strafmeter.
Ja, gut.
Dafür waren wir beim Einparken Jahr 335 besser. Meter. Ja. Aber die Braunschweiger sind doppelt so weit gekommen.
Ja, die haben sich richtig Mühe gegeben, muss man sagen.
Ah, gut. Galaxis ist auch schlechter geworden.
Ja, Galaxis hatte ein ganz komisches Konzept. Die haben Motoren gehabt, die nur zwei Geschwindigkeiten hatten, nämlich stillstehen und volle Power. Und dadurch hatten sie das Problem, dass die hat konstant die Räder durchgedreht sind. Die hatten keine Möglichkeit, überhaupt ihre Geschwindigkeit zu messen, weil die Räder die ganze Zeit durchgedreht sind.
War das letztes Jahr dann auch so oder nur dieses Jahr?
Das war ein neues Auto, ein neues Konzept und das war nur dieses Jahr.
Ja, deshalb, wenn neue Leute im Team sind, denkt man, ja komm, wir machen jetzt was Schönes, Neues, was Tolles und dann funktioniert es halt dementsprechend gut. Und ja.
Das war dann auch, um die Vorgabe zu erfüllen, dass wenn sie mit der Fernbedienung fahren, nur einen halben Meter pro Sekunde fahren, haben sie dann immer mit dem Puls dann gearbeitet, also immer nur so beep, beep, beep.
Immer also sind wir einen halben Meter gesprungen und dann eine Sekunde gewartet, oder wie? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Ja, der hat mal immer kurz Gas geben, bis der Impuls quasi wieder weg war und dann nochmal Gas gegeben.
Das heißt, dann auch so ruckartig gefahren, wie
das,
wenn man
das, irgendwie... Das Konzept ist schon cool. Die hatten vier Motoren drin, die konnten jedes Rad quasi einzeln steuern, konnten auf der Stelle drehen.
Aber halt auch steuern, nicht regeln.
Wie auf der Stelle drehen, Moment.
Ja, du kannst mir das erklären. Du kannst die Geräte dementsprechend steuern. Also ich habe es gesehen, dass sie sich auf der Stelle drehen konnten.
Ja, das Auto war, also das wenn
hilft sie mit natürlich der beim Einparken.
Ja. Die haben ja teilweise dann auch diese dass man nur einen halben Meter pro Sekunde fährt. Mit der Fernbedienung haben sie ja teilweise ausgeschaltet im Training und dann sind sie nur mit Fernbedienung gefahren.
Das Ding ging schon ab.
Also. Also mit Fernbedienung macht es richtig Spaß, damit zu fahren.
Ja, aber das war einfach overpowered. Die hatten, weiß ich, wie viel 100 Watt, die sie da auf die Straße bringen sollten. Und ja, den kleinen Rädern ist das halt schwierig dann.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da jetzt keine Ahnung hat, wie viel Watt so ein Dingens, so ein kleines Auto
Fox
hätte für ein...
Naja,
was hat denn das Ulmer Auto? So was an Energie, die da reingeht.
Ja, das sind wahrscheinlich keine 100 Watt, die da auf den Motor gehen. Also vielleicht mal kurzzeitig, aber das ist nicht dauerhaft auf jeden Fall.
Okay. Ja, es gibt ja auch noch andere Disziplinen. Also Rundkurs ohne Hindernisse, also Straße entlangfahren. Das einzige, also schwierig, was heißt einzige Schwierigkeit eben, dass hin und wieder Markierungen fehlen können. Dann was gibt es sonst noch für Disziplinen?
Rückwärts einparken, nee, seitwärts einparken.
Also paralleles Parken,
genau.
Im Straßenrand.
Genau, und zwar fährt man an der Strecke entlang. Auf der rechten Seite sind weiße Boxen, Kartonboxen, die praktisch Autos darstellen oder Häuser. Und die Aufgabe des Autos ist dann, eine Parklücke zu erkennen, die groß genug ist, um dort reinparken zu können und dann seitwärts einparken zu können. Und hier ist auch sehr wichtig, erstmal natürlich die Zeit, dass man sehr, sehr schnell ist und dass man nicht an die Boxen stößt, dass man gerade drin steht, nicht mehr auf der Straße steht. Eigentlich das Gleiche wie in der Fahrschule.
Genau, also der Aufbau der parkenden Fahrzeuge, wie man so nennen mag. Es gibt unterschiedlich große Lücken. In der Regel sind es eine 50 cm, 60 cm und 70 cm Lücke. Und natürlich kommt man in die 70 cm Lücke am leichtesten rein. Darum wird die normalerweise auch ganz ans Ende der Strecke da gesetzt. Das heißt, man braucht eine längere Zeit, um bei der Lücke zu sein, um dann erst mal einparken zu können. Das heißt, man verliert da schon ordentlich Zeit. Also ich meine, die besten Teams haben es irgendwie in 4-5 Sekunden geschafft, da mal einzuparken.
Ja, Team Sardi wahrscheinlich in 2 Sekunden.
Ja, und das Ulmer Team hat, glaube ich, 8-9 Sekunden braucht, weiß ich nicht mehr genau, aber dadurch, dass unser Auto ein bisschen länger ist, haben wir halt die 70 cm Lücke anfahren müssen und dementsprechend auch längere Zeit gebraucht.
Haben aber diese Disziplin trotzdem gewonnen dieses Jahr, weil Team Sardi gegen der Box gestoßen ist.
Also auch hier gibt es empfindliche Strafen, sobald man irgendwie von der Strecke abkommt oder die parkenden Fahrzeuge berührt. Man muss, wenn man fertig eingeparkt hat, auch die Warnblinker blinken lassen. Wenn man das vergisst, gibt es auch Strafsekunden diesmal. Oder eine Abweichung von bis zu 5 Grad werden, glaube ich, toleriert gegenüber der Fahrbahn. Also man muss schon sehr genau und präzise in die Lücke kommen. Und vor allem konsistent. Also es hat sich dieses Jahr 2012 gezeigt. Die Teams kommen zwar, es gibt viele Teams, die schnell reinfahren können, aber eben nicht perfekt und ecken dann irgendwo an oder sowas und dadurch bekommen wir dann, weiß nicht, 5 oder 10 Strafsekunden, ist quasi sofort über Mittelfeld schon.
Das ist natürlich auch besonders schwer für Teams wie die Aachener, die nicht mal ihre Geschwindigkeit messen können, weil die Räder durchdrehen.
Ja.
Aber das stelle ich mir beim Einparken schwer, vielleicht kann man da noch reindriften oder so, das wäre ganz interessant. Wenn du sagst, die größte Parklücke ist so um die 70 cm lang, wie groß sind denn die Autos?
Naja, unsere Autos, glaube ich, 35, 40.
Das ist einer der größten.
Grob geschätzt, ein bisschen ziemlich lang,
ja. Ja, die anderen haben kürzere Autos. Ist es festgelegt, wie groß die sein dürfen?
Es gibt ein Regelwerk, ein paar Regeln, die den Radabstand definieren. Also was man da drüber hinaus noch baut, ist einem selber überlassen. Das bringt natürlich Probleme mit sich, dass man halt länger wird und nicht mehr so einfach in die Parklücke reinpasst. Ich glaube, der Radstand oder der Achsabstand müssen irgendwie 20 cm sein. Also mindestens.
Ist dann auch vorgeschrieben, wie die Räder angebracht sein müssen? Also ist es dann wie bei einem üblichen Auto, dass hinten eine feste Achse ist und dass man vorne lenken kann? Oder?
Das waren die Jahre davor bisher immer so, meine ich. Und dieses Jahr gibt es einen neuen Passus in den Regeln, dass auch eine Zweiachslenkung erlaubt ist. Also vorne und hinten eine Lenkung. Hm. Was nicht gleich die Ideen bei uns hervorbrachte, ja, das wollen wir haben, aber das ist dann doch nicht so einfach. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf.
Ja. Interessant.
Zum Einparken kann man noch sagen, das haben sie jetzt dieses Jahr ein bisschen, die Bewertung ein bisschen geändert. Früher gab es halt einen Durchlauf pro Team und man hat dementsprechend viele Punkte bekommen, was dann eben bei Ausfällen, die man hatte oder irgendwelche Berührungen sehr schnell einfach das Team runtergezogen hat. Und dieses Jahr wird es jetzt pro Team 3 Durchgänge geben. Man hat also 3 Versuche und es wird dann von allen 3 Versuchen der Mittelwert gebildet. Also wenn man einmal davon einen Fehler macht, ist es nicht so tragisch dann.
Okay, dann wie waren die Ergebnisse da so 2012? Also dieses Jahr habt ihr gesagt, wart ihr die Besten beim Einparken? Habt die Disziplin gewonnen? Hier steht 9,3 Sekunden ohne Strafzeiten. Da bekommt man dann Strafzeiten, nehme ich an, bei der Disziplin.
Ja, genau.
Fürs Anecken hast du schon gesagt, beziehungsweise man vergisst die Blinker einzuschalten oder zu schräg steht. Wie gilt der Versuch dann gar nicht, wenn man zu schräg steht? Also mehr als diese 5 Grad Abweichung von der Straße, oder?
Nee, man bekommt die Strafsekunden, glaube ich.
Ja, also ich glaube, gar nicht gilt dann nur, wenn man vorbeifährt oder so etwas.
Ja.
Was auch nur einigen Teams passiert ist.
Es ist gar nicht so einfach, die Lücke überhaupt zu erkennen. Also da gibt es verschiedene Konzepte, das mit den Sensoren zu erkennen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf bei den Sensoren dann.
Mhm. Okay, einparken. Also dieses Jahr 9,3 Sekunden. Es gab andere sehr schnelle Teams. Hier Braunschweig 9,6 Sekunden, auch ohne Strafzeit. Also knapp dahinter. Und ansonsten haben hier alle Strafzeiten bekommen, wie ich sehe, sogar ordentlich. Also das sind ja dann solche Anmerkungen.
Wie schnell war denn Team Sari ohne Strafzeiten?
4,5,
ja, genau.
Die sind echt viel. Also die sind auch, haben ein kürzeres Auto und können dementsprechend auch in die erste, in die 50 cm Lücke reinfahren, haben deswegen schon nicht so einen langen Fahrweg und das bringt echt viel. Mhm. Und dieses Jahr sind es auch 2013 werden die Lückengrößen ein bisschen verändert und es gibt noch mehr Strafzeiten für die längeren Lücken, woraufhin wir uns das auch entschieden haben, dann unser Auto jetzt aktuell darauf hin zu optimieren, dass wir in die kürzeste Lücke reinpassen auf jeden Fall. Einfach um den Strafzeiten aus dem Weg zu gehen.
Das wären 55 cm bei uns. Und wir mussten feststellen, dass wir leider nicht in einem Zug in diese Parklücke kommen mit unserem Auto.
Also wir haben jetzt das Auto extra noch ich glaube 2,5 oder 3 cm verkürzt, dass wir einfach bessere Chancen haben, da reinzulenken.
Also wenn wir eine 5 cm längere Lücke finden, dann kommen wir wahrscheinlich in einem Schwung rein, ohne korrigieren zu müssen. Also werden wir korrigieren müssen. Okay, ich schaue nochmal kurz ins Jahr davor. Da gab es auch sehr schnelle Teams. Auch Team Sadi auch 4,93 Sekunden. Team Galaxis kurz dahinter mit 6,3 Sekunden. Spatzenhirn war auch sehr schnell, aber 30 Strafsekunden hier. Also 7 Sekunden Spatzenhirn. Was war da im Jahr davor?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich schätze mal, wir sind irgendwie angeeckt oder... Ich glaube, wir sind in die falsche Lücke reingefahren. Also wir wollten in die 70 cm Lücke reinfahren, sind aber in die 60 reingefahren, weil es halt irgendwas von den Sensoren nicht funktioniert hat. Und ja, dann fährt man halt das parkende Fahrzeug einfach an. Und dann kann man die Disziplin eigentlich schon abhaken damit.
Okay. Genau. Haben wir noch was zum Einparken? Ach so, gibt es Hindernisse in den Parklücken?
In den Parklücken selbst? Nicht, die Parklücken selber sind Hindernisse.
Also das haben sie auch mit den neuen Regeln für 2013 geändert. Also es können quasi Fußgänger oder solche Dinge in den Lücken stehen. Was natürlich nochmal die Schwierigkeit, eine richtige Lücke zu finden, etwas erhöht. Weil man eben nicht nur auf die parkenden Fahrzeuge schauen muss, die halt laut Regelwerk, glaube ich, 2 cm weit von der Fahrbahnrand entfernt sind, sondern muss eben auch auf Fußgänger achten, die halt mal 10 cm weit vom Fahrbahnrand auf dem Parkstreifen quasi stehen können.
Okay, und das gab es bisher aber noch nicht in den Wettbewerben?
Sie hatten es letztes Jahr einmal kurz versehentlich drinstehen. Ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht regelkonform war.
Also Team Erlangen, ja, auch schön bedankt bei dir.
Genau, also das Team Erlangen, also den hatten sie quasi einen Fußgänger in die Parklücke gestellt. Darauf war das Team natürlich nicht eingestellt, weil es nicht so in den Regeln drin stand. Und die haben den Fußgänger dann dementsprechend umgefahren und nach der Klärung der Sache haben sie dann am Ende nochmal einen Versuch bekommen.
Okay. Ja, gut. Sind, ja. Ja. Man versucht natürlich, das irgendwie möglichst auf alle Situationen gefasst zu sein, nehme ich an. Aber es ist halt dann doch ein Wettbewerb, wo man, ja, man ist halt dann doch meistens irgendwie schneller oder effizienter, wenn man dann doch die Regeln genauer auslegt.
Ja, also man merkt schon in den Regeln inzwischen, sind viele Sachen ziemlich genau festgeschrieben. Was man dazu sagen muss, also es gibt ja immer, also der Wettbewerb findet normal am Dienstag statt und es gibt am Montag den ganzen Tag Zeit, um auf der Strecke, auf der nachher das Rennen gefahren wird, zu trainieren. Und das hilft den Teams einfach schon relativ viel, sich auf genau die Wettbewerbssituation dann einzustellen, die sie nachher auch vorfinden werden.
Ja, wobei die Teams dann am Montag tatsächlich noch dabei sind, wirklich zu implementieren und die Autos teilweise noch zu bauen. Also die ersten Stunden, da ist die Strecke da, aber es fährt noch keiner, weil die Autos nicht fahren.
Ja, das merkt man bei vielen Teams, da ist einfach nicht so die Routine drin, dass man sich quasi alle zwei Wochen auf einen Wettbewerb fährt und da was macht oder so. Das macht man halt einmal im Jahr und so die letzten ein, zwei Wochen sind dann immer die spannenden eigentlich, wo dann die letzten Entwicklungen und Implementierungen und die ganzen Module irgendwie zusammengefügt werden, dann dass das Ganze an sich fährt. Es ist auch so gedacht, also eigentlich darf man dann am Auto während des Wettbewerbs eigentlich nichts machen. Also man startet das Auto halt einmal und bei jedem der drei dynamischen Disziplinen muss man dann eben einen entsprechenden Knopf drücken, wenn das Auto an der Stelle steht und es soll dann losfahren. Zwischendrin darf man eigentlich nichts machen an dem Auto, außer Batterien wechseln oder sowas.
Okay. Wenn du gesagt hast, da gibt es nicht so die Routine mit Wettbewerben, kennt ihr denn andere Wettbewerbe, die so ähnlich sind? Wisst ihr davon irgendwas?
Es gibt schon andere auch noch. Es gibt ja einen Robocup, wo Teams mit Fußballrobotern gegeneinander antreten. Hm. Sicherlich das bekannteste.
Ach stimmt,
es gibt Ulm ja mittlerweile nicht mehr antritt. Früher aber recht erfolgreich war, glaube ich.
Okay, weißt du warum?
Hat sich wahrscheinlich verlaufen.
Das war jetzt aber mehr bei den Informatikern, glaube ich. Und Carolo Cup ist jetzt mehr.
Das ist auch das Team der FU Berlin, ist auch beim Robocup angetreten eigentlich.
Weiß ich gar nicht.
Ist natürlich auch cool, also wenn man ein Team hat, die sich da mehr mit beschäftigen, das könnte ich mir schon ziemlich spaßig vorstellen. Wenn da irgendwie so, da ist ja doch einiges übertragbar, oder? Aber zumindest die Erfahrung.
Zumindest die Erfahrung, also vielleicht ein bisschen das Know-how in der Sensorik oder dem Backend der Software in solchen Sachen, aber gerade die ganze Mechanik und so weiter.
Aber vor allem das Teammanagement, das macht es halt auch aus, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat. Das haben wir ja letztes Jahr auch gemerkt, dass das auch manchmal etwas schief läuft.
Das ist schwierig.
Ja, wir sind mit dem Zeitplan auch nicht so richtig zurechtgekommen. Also unsere Fahrt nach Braunschweig war noch lustig. Wir hatten einen Van mit drei Reihen und in der hintersten Reihe und in der vorletzten Reihe, also der mittleren Reihe, saßen dann Leute mit Laptops noch und haben programmiert. Wir hatten das Auto lief dann auch noch. Wir sind dann über WLAN auf das Auto drauf, um dann noch Dinge auszutesten. Und
dann noch Tests zu fahren, ja, genau.
Und das Ganze dann an die Autobatterie angeschlossen, was dann auch nicht so gut lief.
Ja, der Wechselrichter ist ziemlich warm geworden. Also ja,
während der Fahrt aus dem Auto gehalten, ja, im Februar, damit er wieder kühl wurde.
Das Spannende war, wir hatten kein Bildschirm und das Auto ins WLAN zu bringen, das macht man halt einmal, steckt den Bildschirm dann ab und dann ist gut. Und irgendwann hat das Auto dann während der Fahrt angefangen zu piepsen, das heißt, der Akku ist leer. Dass man dann gemerkt hatte, ja, es gibt kein Netzteil mehr, das heißt, die Stromversorgung über den Wechselrichter ist ausgefallen. Und ich sagte, ja, scheiße, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir den Strom wieder schnell kriegen. Dann habe ich den Wechselrichter versucht wieder einzustecken, der war glühend heiß, weil da hat irgendwie drei, vier Laptops noch dran hingen dann. Also es hat dann funktioniert, also wir haben den Wechselrichter dann an die Kühlung des Autos gehalten und die Lüftung dementsprechend eingestellt und dann ging es dann bis irgendwie eine halbe Stunde vor Ankunft an die Sicherung vom Zigarettenanzünder endgültig durchgebrannt ist.
Großartig.
Also man merkt schon ziemlich, vor allem die letzten paar Wochen ist das immer ein sehr eine sehr stressige Sache da, bis dann da alles wieder zusammenläuft und man verbringt viel Zeit und Nächte an der Uni dann. Also gerade die Pizza-Lieferdienste haben schon gewusst, ja, die und die anrufen, muss man es da und da liefern und so. Also, aber es macht Spaß.
Ja, vor allem, was wir in den letzten Tagen noch gemacht haben und eben auch auf der Fahrt nach Braunschweig war, dann eben auch die Software zu entwickeln für die dritte Disziplin dann.
Die dritte wäre dann jetzt ein Rundkurs mit Hindernissen.
Genau, die Königsdisziplin praktisch. Und wo wir ja nicht so toll waren letztes Jahr, also dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir die noch gewonnen, dieses Jahr war es, naja, waren eine der 7 Teams, die keine Punkte hatten.
Also Rundkurs heißt erstmal dasselbe wie bei dem anderen, gleiche Strecke auch,
genau,
oder?
Genau, ja, das ist die exakt dieselbe Strecke. Aber
was heißt Hindernisse?
Es stehen weiße Boxen da, die einfach Verkehr symbolisieren. Es gibt eine Box, die auch fährt und die muss man dann zum Beispiel erkennen an der Kreuzung, dass rechts vor links ist, die also erstmal vorbeilassen, bis man weiterfährt. Diese auch überholen, also das fahrende Hindernis überholen, was auch nochmal schwierig ist. Und dann geht es genauso wie bei der Disziplin ohne Hindernisse, darum möglichst viele Meter zu erreichen, ohne Strafpunkte zu erreichen. Also Strafpunkte kriegt man zum Beispiel, also Strafmeter waren, wenn man die Stopplinie überfährt, 20 Strafmeter schon. Bei einer Strecke, die 40 Meter lang ist und es gab 2 Stopplinien. Deswegen haben wir schon vorher abgewusst, dass wir keine Punkte kriegen werden, weil wir Stopplinienerkennung nicht hatten. Die konnte einfach nicht erkennen, das Auto. Und dementsprechend wurden beide Stopplinien nicht erkannt. Und 45 Meter war die Strecke und dann hatten wir nämlich noch 5 Meter übrig pro Runde.
Kommen wir da nicht kurz mit der Fernbedienung ein?
Ja, das gibt ja auch wieder Schärfpunkte.
Genauso viele? Vielleicht wäre das ja besser gewesen.
Ja, ich weiß nicht.
Kommt wahrscheinlich auch nicht so gut an.
Es geht ja nur darum, die Disziplin zu gewinnen.
Wir haben Braunschweig ja einen ordentlichen Schrecken eingejagt vorher, weil wir die anderen beiden Disziplinen vorher, wenn auch nur knapp, immer besser waren als die. Ja. Die dachten halt, Hindernisparcours, das haben wir das letzte Mal so gut hingekriegt, das werden wir wieder so gut sein. Und die dachten eigentlich schon, sie hätten verloren. Und dann kamen wir und unser Auto hat halt nichts hingekriegt. Mhm. Absolut gar nichts. Die einzigen Teams, die dann Punkte gekriegt haben, waren eben Braunschweig, die das hauchlos gewonnen haben, die Disziplin. Die waren echt gut. Und die TU München hat noch ein paar Punkte auch noch bekommen.
Also man merkt schon, dass es einfach die Königsdisziplin ist. Ich glaube, von den 9 Teams, die dieses Jahr jetzt da dabei waren, vielleicht 4 oder 5 überhaupt nur angetreten, um an der Disziplin teilzunehmen.
Was ich toll fand, war, dass die FU Berlin angetreten ist, obwohl sie es nicht mal implementiert hatten.
Ja. Also sie haben halt ordentlich die Hindernisse dann auf der Straße gekegelt.
Minus 70 Meter steht hier bei der Berlin United. Cool. Ja. Aber Spatzen, also sind eigentlich alle im Minus außer CDLC mit plus 57. Allerdings 75 Strafmeter eingerechnet. Und TUM Phoenix Robotics mit 11 Metern.
Es kann man noch dazu sagen, es ist ja so bei den Disziplinen, der Sieger in der Disziplin kriegt die volle Punktzahl. Mhm. Der bei der Disziplin sind knapp 250 Punkte. Mhm. Und alle Teams, die dahinter sind, kriegen dann abgestuft weniger Punkte.
Ist auch nicht schlecht. Das heißt, man kann auf jeden Fall noch Punkte irgendwie.
Ja, genau. Also wenn wir ein paar Meter nur gefahren wären, hätten wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte bekommen.
Ist es dann besser, nicht anzutreten? Heißt es dann, man hat gar nichts?
Man kriegt mindestens 0 Punkte. Also man kann nicht negative Punktzahl erreichen.
Ja, okay, negative Punktzahl nicht, aber nehmen wir an, ein Team tritt jetzt nicht an und ist dann mit 0 Meter gefahren, oder? Und ein anderes Team... Punkte. Ach so, wenn nicht antreten, gibt es 0 Punkte.
Genau, also es ist, wenn man da an sich bei 0 Metern landet, ist man bei 0 Metern, also kriegt man auch 0 Punkte.
Ja, was ist, wenn man, also hier, keine Ahnung, hier Team Spatzenhirn jetzt dieses Jahr minus 57 Meter, heißt
kriegen
was?
Kriegen wir 0 Punkte.
Heißt 0 Punkte, also sobald man mehr Strafmeter hat, als man gefahren ist, gibt es einfach keine Punkte auf die Disziplin. Genau. Das ist die einzigen, die Punkte bekommen haben, sind Braunschweig und was ist das, TU München dann, oder?
Genau, TUM Phoenix ist das Team.
Also die Punkte der einzelnen Disziplinen werden am Ende dann zusammengezählt und man kann die Höchstpunktezahl sind, glaube ich, 1000 Punkte.
Genau, das waren noch 350 Punkte für den Vortrag, die man maximal erreichen kann.
Also zu der, ich kann von unserem Team noch ein bisschen erzählen. Die Hinderniserkennung haben wir uns sich nach den Vorjahren auch ein tolles neues Konzept überlegt. Das können wir nachher nochmal ansprechen. Und die Implementierung hat an der Uni schon halbwegs funktioniert, aber eben noch nicht auf dem Auto. Und das war die Sache, die wir dann während der Fahrt nach Braunschweig noch mitentwickelt haben. Und die Tage, die man eben da noch hat, also wir haben sind Sonntag angereist, haben dann da nachts noch im Hotel einen Konferenzraum rausgeschwärzt, dass wir da rein dürfen und die Strecke teilweise aufbauen, um da noch eben zu programmieren und dann den ganzen Montag und den Dienstag noch, bis eben der Cup losging, genau an der Hinderniserkennung, an der viele Teams Probleme haben, noch gearbeitet dann. Uns hat dann auch irgendwie so Dienstagmorgen haben wir dann die Hindernisse langsam erkannt und wussten, wo sie stehen, aber dann musste man eben noch den Überholvorgang, das Ausweichmanöver implementieren. Und das war dann alles wirklich sehr Just-in-Time-Entwicklung und das hat leider nicht mehr ganz gereicht. Also viele im Team meinen, wenn man da einen halben Tag oder einen Tag länger Zeit gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich noch ordentlich geworden.
Ja, wir haben alles gegeben. Paul hat wie viele Stunden geschlafen während des gesamten Wettbewerbs?
Ja, nicht viele.
Auf jeden Zwei, Fall. Drei?
Ja. Also man muss auch sagen, der ganze Cup oder die Entwicklung dazu ist sehr viel Teammanagement dazu. Also die einzelnen Bereiche aufzuteilen, wer jetzt was macht und dann am Ende wirklich ein fertiges Auto dastehen zu haben, dass alles zusammen funktioniert und so, das ist schon, vor allem wenn die Teams größer werden, schon ordentliches Management vonnöten.
Gibt es so ganz kleine Teams, so zwei, drei Leute?
Ja, also die Berliner waren vier Leute, glaube ich.
Ich glaube, es gibt ein paar kleine Teams, ja.
Erlangen war auch nicht viel größer, oder? Bin mir nicht sicher. Also vier Leute waren da, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren.
Ja, das ist auch ein bisschen eine Frage von Geld immer. Die Unterstützung der Universitäten, die einzelnen Teams bekommen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche bekommen gar keine Unterstützung, manche sind darauf angewiesen, auf möglichst viel Sponsoring von irgendwelchen Firmen, Sensorhersteller, Kamerahersteller oder sowas. Und dadurch ist es auch für die Teams dann nicht so einfach, alle Leute mit zum Cup zu bringen. Also bei großen Teams mit 20 Personen geht es natürlich eh nicht. Das sind halt drei, vier Leute, die dann halt möglichst viel Know-how aus den einzelnen Bereichen haben. Da können wir von Ulm sagen, dass wir eigentlich ziemlich froh sind von der Unterstützung, die wir da von unserem Institut, von der Uni kriegen.
Wir dürfen auch das Preisgeld behalten. Das ist ja andere Teams. Ja. Müssen es zumindest in die Entwicklung wieder stecken. Das Geld.
Ja, also es gibt Teams, ja gut, das ist jetzt nicht das Schlechteste, das Geld direkt ins Auto wieder zu stecken.
Ja.
Also es gibt Teams, die müssen das machen. Ja. wenn man das hochrechnet, was wir da einen Stundenlohn gekriegt haben, wenn es jeder sein, es waren 12, 13 Leute, Preisgeld 5.000 Euro, kann sich jeder ausrechnen.
Bleibt nicht so viel übrig.
Bleibt nicht so viel übrig, wenn man da hochrechnet, sind vielleicht 1-2 Euro, die man da auf die Stunde kriegt, dann wenn man den ersten Platz macht. Also das lohnt sich nicht deswegen, das zu machen.
Ja, man macht es auch nicht mehr wegen Geld. Aber es ist schon schön, dass man da noch was rauskriegt.
Ja, ist nett.
Ja, weshalb macht man es denn?
Spaß.
Ja, Spaß. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass man da irgendwie die Teamarbeit, dass man da zu 10, 15 sowas auf die Beine stellt, dass es am Ende einfach funktioniert.
Kann man das irgendwie ins Studium eingliedern, den Carolo Cup?
Ja, man kann das. Es ist ein Modul an der Uni. Man kann das normal in den Studienplan aufnehmen, aber die Leistungspunkte, also die man dafür kriegt, sind ein Witz dafür für den Aufwand. Also man steckt viel, viel mehr Aufwand hinein, als man dann auch an Leistungspunkte rauskriegt.
Wenn du sagst, man kann, wer kann jetzt? Also du bist Informationssystemtechniker.
Das ja, heißt, wir können es als Wahlpflichtmodul nehmen. Das ist also mehr oder weniger normales Modul, normale Vorlesung praktisch, normale Veranstaltung. E-Techniker auch. Informatiker, auch, ja. Medieninformatiker kannst du, glaube ich, zumindest als Wahlmodul anerkennen. Das weiß ich jetzt nicht, das kennst du dich wahrscheinlich besser aus.
Ja, zumindest mal als Freimodul würde es gehen. Ja.
Also falls jemand zuhört, der an der Uni studiert und da Lust hat mitzumachen.
Brauchen wir Psychologen?
was noch fehlt für uns?
Beim Wettbewerb vielleicht schon so. Also einfach mal
zur Betreuung. Unser Teampsychologin, Entschuldigung.
Einfach um mal dafür zu sorgen, dass wir nicht völlig verzweifeln, ja. Wäre vielleicht nicht schlecht.
Zahnmediziner. Biologen,
ja. Ja, also Physiker. Was wirklich noch fehlt, sind irgendwie Mechaniker, die Ahnung haben von den mechanischen Aufbauten und so weiter. Das ist bei uns noch ein bisschen schwierig, weil es eben in der Uni nicht gibt oder so. Und jetzt da genau jemand aus der FH, dann, der bei uns zufällig Master macht, da abzuziehen, ist halt nicht so einfach.
Wer macht denn dann die Mechanik da? Also der Aufbau vom Auto, das muss ja auch gemacht werden.
Wir überlegen uns halt die Sachen, wie sie dementsprechend hin sollen, und vergeben dann die Aufträge an die Mechaniker vom Institut. Also die bekommen quasi von unserem Budget, das wir insgesamt haben, dementsprechend auch dann werden davon bezahlt. Also machen das nicht umsonst für uns.
Das heißt, das sind Mitarbeiter der Uni, eben für das Institut, was ist für ein Institut ist das? Von was sprechen wir da?
Messregel und Mikroelektronik.
Mikroelektronik, ja. Glaube ich.
Okay.
Also das ist das Institut, das uns auch die ganze Zeit unterstützt und wo wir auch angesiedelt sind als Veranstaltung.
Okay, und die haben eben bezahlte Techniker, Mechaniker.
Genau, die haben ihre eigene Werkstatt.
Ja, die entwickeln ja eigentlich für die normalen Autos gerade eben solche Systeme noch.
Fahrerassistenzsysteme vor allem.
Ja, und haben dementsprechend auch ihre eigene Werkstatt und auch eben das Wissen, wie man jetzt diverse mechanische Sachen einfach so umsetzt, dass wir sagen halt, ja, das soll jetzt so und so hin, und dann helfen die uns dabei, das auch dafür ein Konzept zu entwickeln.
Im Chat kommt der Vorschlag, dass wir Psychologen fürs Auto für die implementierte KI nehmen können. Das wäre dann schön, also ich stelle mir gerade vor, wie so ein Modellauto in so einer Psychotherapiesitzung ist. Man hat jetzt nicht viel damit zu tun, aber...
Ich muss den ganzen Tag im Kreis fahren.
Und den Gedanken nur lustig. So, die Disziplinen, die dynamischen Disziplinen haben wir jetzt abgehandelt. Wir haben jetzt ein bisschen, sind jetzt ein bisschen vom direkten Thema abgekommen, also vom Faden. Aber das macht ja nichts. Es gibt aber auch noch statische Disziplinen, hast du gesagt?
Es gibt genau eine. Die ist relativ hoch bewertet. Und zwar geht es darum, dass dann jedes Team ihr Konzept in einer halben Stunde Präsentation vorstellt und ganz besonders tolle Sachen herausarbeitet, die man halt implementiert hat. Und das Tolle ist, kriegen wir den Bewertungsbogen der Jury. Das heißt, wir wissen ganz genau, welche Themen angesprochen werden, welche Bereiche des Autos wir besonders herausstellen müssen in der Präsentation. Und man kann dann dementsprechend die Präsentation auch darauf anpassen. Da gibt es dann solche Sachen, wie zum Beispiel neu dazugekommen dieses Jahr war zum Beispiel die Frage, wie wir solche Sachen wie ABS oder ESP in dem Auto implementiert haben, beziehungsweise was man als so etwas bezeichnen könnte.
Das war ziemlich obskur irgendwie.
Das war relativ obskur, vor allem wenn man sich überlegt, diese Systeme sind ja angepasst auf den Straßenbelag. Der Straßenbelag ist immer gleich. Das heißt, für uns, im Prinzip war für uns klar, wenn wir immer konstante Geschwindigkeit fahren, angepasst auf den Straßenbelag, und wir wissen, dann fliegen wir nicht aus der Kurve, dann ist das bereits unser ESP.
Habt ihr das dann so gesagt?
Das haben wir so gesagt, ja.
Also die ganze Situation ist eigentlich, das Team wird von einer fiktiven Firma beauftragt, ein Modellauto so zu entwickeln, das eben die Fähigkeiten hat, um die dynamischen Disziplinen möglichst gut zu bestehen. Und die Präsentation ist eben der Vortrag, das das Team dann macht, ja, um der Firma zu zeigen, ja, wir haben das so und so umgesetzt. Als Jury hocken da immer sehr hochrangige Automobilleute.
Ja, das sind dann Leute von VW, Bosch, Carmack, was ein Zulieferer von Bosch, von VW ist. Und die sponsern das Ganze auch. VDI ist, glaube ich, auch dabei. Und VDE. Genau, da sieht man eben auch den Einfluss von denen, dass dieses Konzept auch noch sehr herausgestellt wird.
Also wir haben da echt nach dem ersten Jahr uns sehr darauf konzentriert, dass wir möglichst viele Punkte in dem Vortrag kriegen. Eben dadurch, dass man den, wie Cedar schon gesagt hat, den Bewertungsbogen der Jury vorab bekommt, kann man sich ziemlich genau darauf einstellen. Wir haben dann da zwei Leute abgestellt, die sich nur in den letzten paar Tagen um den Vortrag kümmern, um den wirklich perfekt zu machen und wirklich auch genau auf den Bewertungsbogen anzupassen, einfach um die maximale Punktzahl rauszuholen, was immer relativ gut geklappt hat.
Ja, das haben wir schon recht gut hingekriegt.
So, wie ist denn das aufgeteilt? Ich schaue hier gerade bei den dynamischen Disziplinen. Am stärksten gewertet der Rundkurs mit Hindernissen.
Genau.
Mit 250 Punkten und die anderen beiden Disziplinen jeweils 200 Punkte. Und hier ist jetzt der Vortrag aufgeteilt in Herstellungskosten und Energiebilanz. in Einparkkonzept und in Spurführungskonzept mit Ausweichmanövern. Wobei das letzte 200 Punkte gibt, das Einparken 100 und die Herstellungskosten und Energiebilanz 50 Punkte. Ja,
das ist da die Disziplin, wer kann die glaubwürdigsten Zahlen erfinden.
Das heißt keine Stimmen, oder wie?
Bitte?
Keine von den Zahlen Stimmen.
Die stimmen schon so halbwegs, aber es ist schon sehr, sehr viel Schätzwerte.
Das war die Frage, ob man jetzt die Zeit, die das Team da reingesteckt hat, noch mit in die Entwicklungskosten reinbringt.
Oder manche Teams machen es, manche dann. Teams nicht. Das weiß man nie, ob die Jury das eigentlich möchte oder nicht. Das
ja gut, man kann sich das ja überlegen, man macht das erstmal ohne und dann sagt man ja, und folgendes wären Teamarbeit, also folgende Arbeitszeit haben wir da noch reingesteckt.
So haben wir das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch gemacht im Vortrag dann, ja. Dass wir das praktisch dann noch als extra Folie noch zusätzlich noch genannt haben.
Das ist ja interessant, man kann sich die Vorträge sind öffentlich, meine ich.
Ja.
Das heißt, man kann sich auch die Vorträge der anderen Teams angucken.
Nur die Rückfragen danach nicht mehr. Da hat man mal rausgeschickt.
Ja. Auf der Carolo Cup Website dann? Oder?
Ich weiß nicht, ob die das nicht gestellt wird. Also wenn man seine eigene Präsentation bei der Carolo Cup Seite veröffentlicht oder den anderen Teams zur Verfügung stellt, kann man auch die Präsentation, zumindest die Folien der anderen Teams sehen. Was nicht so einen gewissen, ja, Hintergedanken, so Industriespionage und so weiter schon vorkommen lässt, weil wenn man eben weiß, wie die anderen Teams dann gewisse Probleme einfach lösen, kann man sich das relativ leicht abkupfern. Aber das Ganze ist jetzt nicht so streng. Also man muss schon sehen, das ist klar, das ist ein Wettbewerb, aber die Teams untereinander sind eigentlich immer gut befreundet und man hilft sich auch, wenn er sagt, ja, wir brauchen jetzt da ein Schraubenzieher oder ein Ostzieher oder sowas, dann hilft
das. Hast du nicht Systemadministrator für die Erlanger gespielt?
Nee.
Das die Braunschweiger waren das. Die haben den Erlangern irgendwie die Rechner mehr oder weniger aufgesetzt, noch geholfen, weil das die da Probleme hatten. Ja. Aber wir sind auch nach dem Wettbewerb, sind wir halt noch mit einigen Teams dann noch ein Bier trinken gegangen und haben halt auch über die Systeme geredet, wie wir das Ganze implementieren. Also man redet dann miteinander und
da hat man einen regen Austausch, vor allem noch nach dem Cup dann noch, was eben auch hilft, wenn man sieht, ja, wir haben das und das Problem, wir können das nicht genau so auflösen, wie wir es wollen, wie macht ihr denn das? Und man redet einfach drüber und ja, an sich ist das völlig, zwar schon noch ein Wettbewerb, aber sehr, sehr freundschaftlich.
Also die Vorträge gibt es jetzt nicht als Aufzeichnung online, aber, also zumindest auf der Carolo Cup Website, aber die anderen Disziplinen, die kann man sich da anschauen.
Ja, ich glaube, die haben sie nach einer gewissen Zeit immer hochgeladen.
Doch, da gibt es also zu jedem Jahr gibt's da einen Unterpunkt Videos und da gibt es Links zu YouTube.
Man kann natürlich auch auf unsere Seite gehen, da sind auch Videos verlinkt.
Unsere Seite wäre was?
team-spatzenhorn.de.
Cool. Cool. Ja, da ist in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr los. Da gibt es immer aktuelle News.
Ja, wir versuchen immer ein bisschen unsere Entwicklung zu dokumentieren. Natürlich vor dem Cup nicht so detailliert, dass man da neue Konzepte nicht direkt ausplaudert. Spätestens auf dem Cup sieht man sie dann eh, aber.
Ich muss mich noch entschuldigen, ich habe jetzt Team-Spatzenhorn gesagt.
Das heißt natürlich Team-Spatzenhorn. Ich habe mir schon überlegt, dich zu korrigieren. Ja, jetzt reden wir immer von wir und unser Team und Team Spatzenhirn. Wir haben schon gesagt, dass es ein Team von Ulmer Studenten ist. Informationssystemtechniker, E-Techniker und neuerdings einige Informatiker. Fehlt noch was?
Nö.
Wie groß? Ich glaube so 15 Leute zurzeit sind wir, gell? So eine Mitgliederliste sind es irgendwie 20 oder 19 oder sowas, aber ich glaube nicht alle sind mehr aktiv.
Einige ehemalige noch dabei.
War so grob 15 Leute, kann man sagen. Relativ großes Team eigentlich.
Das ist ein relativ großes Team. Wir waren jetzt in dieses Jahr eines der größten, wenn nicht sogar das größte, ich bin mir nicht sicher. War Braunschweig größer, ich glaube die hatten 13 Leute.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber so ein dummen Dreh rum, ja.
Wir hatten damals 11. Also es sind schon die größten Teams.
Seit wann ist das Team Spatzenhirn dabei?
Wir sind jetzt 2013 dann zum dritten Mal dabei. Also
2010.
Vierter Mal. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja.
2010 zum ersten Mal teilgenommen. Fox, du bist 2011 dann dazugekommen.
Genau, ja.
Also für den Cup 2011. Man fängt ja immer vorher an schon.
Im zweiten Jahr, ja.
Genau. Und in diesem Jahr, 2012, haben wir den zweiten Platz gemacht. Nach den Braunschweigern. Und im vergangenen Jahr gewonnen.
Genau.
Und das Jahr davor? 2011?
Da weiß ich es nicht mehr genau.
Mittelfeld. Vierter, Fünfter.
Ja.
2000.
Was für ein Team, das neu dazukommt, auch nicht schlecht ist. Also recht gutes Ergebnis.
Cool. Ja, wie groß war dann bisher so das Team? Ist das gewachsen oder geschrumpft oder war das immer schon so?
Das ist schon ein bisschen größer geworden, glaube ich. Jetzt. Also jetzt, wenn wir jetzt 15 Leute haben, ist das schon ganz ordentlich. Wobei das, also ich finde, das ist dann schon die Obergrenze. Weil man hat irgendwie den Anspruch, dass alle Leute auch teilnehmen können, direkt am Cup vor Ort sein. Und das gibt dann dementsprechend auch Kosten, die sich da entwickeln dann. Und es wird auch immer schwieriger, das Projektmanagement dann richtig zu machen, dass das alles zusammenspielt.
Ja, wir haben vorhin schon gesagt, man kann das eventuell als Projekt an der Uni zählen lassen. Also dieses Jahr gab es auch einige Abschlussarbeiten in dem Bereich gemacht haben,
stimmt,
das war ja. Ich auch ganz...
Genau, das freut uns natürlich immer wieder, wenn da Leute ihre Abschlussarbeit an dem Auto machen. Das bringt dem Auto vor allem sehr viel. Oft läuft es so, dass die Leute halt einmal am Cup teilnehmen und sehen, ja, das ist ganz cool, und dann im darauf folgenden Semester dann ihre Abschlussarbeit oder Bachelorarbeit am Auto machen, um irgendwelche neue Konzepte zu entwickeln. Also wir haben jetzt gerade die Hinderniserkennung neu gemacht dann, oder die Spurerkennung oder solche Dinge, die einfach sehr viel bringen für das Auto, wenn sich da jemand mal 4-5 Monate einfach nur hinhockt und nur fürs Auto entwickelt, dann das bringt schon viel.
Es waren einige Studienarbeiten und Bachelorarbeiten mittlerweile auch, die da reinfließen auch.
Hm. Wie sieht dann die Arbeit aus? Was gibt es zu tun an dem Auto? Was ist aufgeteilt? Oder vielleicht reden wir erstmal über das Auto. Wie sieht das Auto so? Also das Auto heißt der Spatz, natürlich. Ja, Ulmer Spatz. Es gibt aber zwei Autos, nicht nur eins. Die sind aber mehr oder weniger identisch zueinander, oder?
Genau, das ist so mehr oder weniger ein Fail.
Ja, das ist immer das Ziel, zwei identische Autos zu haben. Aber normal entwickelt man halt auf einen, versucht da neue Dinge aus und hofft dann, dass man bis zum Wettbewerb auch zwei Autos hat, die ähnlich sind, weil gerade mit steigender Anzahl an Leute im Team will ja natürlich jeder dann auf dem Auto was entwickeln gegen Ende. Und da war es dann schon knapp mit dem, ja.
Hat das jemals geklappt?
Die Idee war immer da. Ich weiß, letztes Jahr haben wir am Montag, in der Montagnacht dann, also vor dem Cup, dann zwei Autos gehabt, die quasi identisch waren.
Was ist das Problem, die identisch zu machen?
Ja, es sind halt immer so kleinere Fixes oder Entwicklungen, die man halt kurz schnell auf dem aktuellen, also wir haben zwei Modelle, immer ein A und ein B, und der B ist halt immer der hinten dran ist quasi. Und auf dem A-Modell wird halt immer entwickelt, und das alles dann direkt zu übertragen auf das B-Modell, das dauert immer manchmal einfach länger.
Hm. Also Disziplin.
Ja, das ist nicht so einfach.
Ja. Ja, ja, ja.
Die anderen Teams, Braunschweig hatte ja zwei komplett funktionierende Autos dieses Jahr.
Okay, hab ich gar nicht gesehen.
Die noch nach dem Wettbewerb einfach hintereinander hergefahren sind. Also einer hatte das andere überholt und solche Sachen.
Ja, das ist auch mein Ziel, dass man das mal irgendwie schafft. Das
ja, ich schon irgendwann cool. Mal.
So showmäßig, oder? Oder wie?
Ja, dass man einfach beide auf der Strecke fahren lassen kann. Um zu zeigen, dass das alles funktioniert und ja.
Einfach cool. Zu zeigen, wie toll wir sind.
Das war natürlich auch cool für andere Vorführungen. Also ihr wart ja jetzt auch bei der Bildungsmesse, zum Beispiel mit dem Spatz.
Ja, da waren wir nicht direkt da.
Und der Spatz war da.
Der Spatz war da, genau. Das ist natürlich ein super tolles Anschauungsobjekt für die Uni und vor allem fürs Institut. Das hat man auch gemerkt, ganz am Anfang war es nicht so, ja, ich will es nicht sagen, nicht willkommen, aber wurde nicht so beachtet. Und als man dann halt doch den ersten Platz gemacht hat, dann ging es halt ordentlich los. Dass,
aha, der Ruhm.
Ja, klar, das zieht dann schon. Das ist auch ein tolles Anschauungsobjekt irgendwie so. Also es vereinigt halt gerade die ganze Elektrotechnik, die Informatik und auch die Wissenschaftler an der Uni, die ab und zu Schüler einladen, um da denen die Uni näher zu bringen und für die Uni zu begeistern. die sind oft auch bei uns und wir stellen dann das Auto einmal vor, lassen es einmal vorfahren, zeigen die Videos vom Cup und solche Dinge. Das ist schon einfach ein tolles Anschauungsobjekt.
Wir waren auch bei der Karrieremesse an der Uni, beim Career Day, durften es da auch vorstellen, neben dem Institut, das dann daneben stand. Es hat auch einige angezogen, also wir haben das Auto auch dort fahren lassen, einparken lassen, das ging gerade mit dem bisschen Platz, das wir hatten. Und das hat schon viele zum Anhalten bewegt.
Ich denke, Spielzeug ist immer so eine Sache, die Leute anlockt.
Wahrscheinlich hätten wir auch einen Turm aus Lego bauen können, aber...
Ja, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ich meine, wenn es dann auch noch fährt, dann ist ja richtig cool. Ja. Ist das Auto... Ja, ist es dann from scratch, also komplett selber aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es irgendwie fertige Teile? Aus was besteht dieser Spatz?
Also ich glaube, die Vorgabe ist ein Regelwerk, weil irgendwie, dass es ein 1:10 Modellauto ist, vom Maßstab her. Und wir hatten dann 2011, also im zweiten Jahr, uns zwei Modelle bestellt, also einfach fertige Modellautos, die es so zu kaufen gibt, eben, nennt sich irgendwie Ready to Race, das heißt, man nimmt sie aus der Packung, steckt die Batterie ein und kann losfahren. Hat uns da zwei bestellt und uns dann da angeschaut, was das Bessere war, und die Wahl fiel dann auf den Kyosho TF5 Modell. Das haben jetzt auch einige Teams übernommen, dann wie ich letztes Jahr und dieses Jahr dann gesehen habe. Das Modellauto an sich wurde dann natürlich noch entsprechend umgebaut.
Also eigentlich haben wir nur den Boden komplett übernommen von dem Modellauto, oder?
Ja, also das ganze Chassis außenrum und so, was das quasi das Schöne an einem Auto da ausmacht, haben wir komplett weggeschmissen und selbst entwickelt.
Da sind wir das Team, das da nicht so sehr drauf Wert legt. Unser Chassis ist Plexiglas, wodurch man ja auch die ganzen Platinen sieht. Andere Teams, Braunschweiger haben einen VW-Bus-Aufsatz. Team Sadi ist ein VW Golf, deswegen halt auch sehr, sehr klein.
Aber alles nur als Verkleidung, oder? Also da wäre jetzt nicht irgendwie Platz, um noch irgendwie Spielzeugpuppen reinzusetzen. Oder?
Ein Team hatte so ein kleines Kuscheltier noch vorne am Steuer, aber
das bei uns ist jetzt auch schon, wird immer enger eigentlich, also da man immer neue Features ins Auto reinpackt, wird es echt immer knapper. Vor allem auch durch die Maßnahme, dass wir das Auto verkürzen mussten dieses Jahr, es ist noch kompakter innen drin. Und ich glaube, klar kann man noch schön außenrum was basteln, aber da fehlt einfach die Zeit dazu immer. Selbst die Plexiglas-Verkleidung war irgendwie just in time in den letzten Wochen noch.
Ja, das ist halt auch Vorgabe, das Ganze muss Spritzwasser geschützt sein, das Auto.
Genau, IP11, glaube ich, falls es jemand was sagt. Also geschützt gegen Tropfen von oben und Objekte größer 50 mm, die dann nicht an.
Aber ich glaube, ausgetestet haben sie es nicht.
Naja, ich glaube, da ist kein Modell gegen Tropfwasser von oben geschützt, wenn es an die entsprechenden Stellen kommt.
Das Problem ist ja auch, dass die Kamera, jedes Team hatte mehr oder weniger eine Kamera, die mehr oder weniger aus dem Chassis immer rausragt. Und die dann komplett zu schützen, ist auch schwierig.
Mhm. Ja, wobei so eine Kamera auch nicht so empfindlich ist, ne? Je nachdem, was man hat.
Gut. Ja, die Platinen sind halt schon relativ offen normalerweise immer.
Ja. Jo, was ist denn dann da so an elektronischer Hardware verbaut?
Also
es braucht einen Rechner auf jeden Fall.
Es ist ein handelsübliches Laptop-Mainboard, haben wir eigentlich drauf.
Ja, Laptop oder also ein barebone PC, also Micro-ATX, also ziemlich klein, irgendwie 17 mal 18 cm oder so, einfach, dass es aufs Auto passt, und auch viel größer kann es auch nicht sein. Also mir wäre es eigentlich lieber, wenn es noch kleiner wäre, aber man kriegt dann in der Leistungsklasse einfach nichts, das bezahlbar ist und die Größe hat.
Ein kompletter PC ist drauf, Multipurpose Computer mit was für ein Betriebssystem läuft dann da?
Da lief letztes Jahr Lubuntu drauf, also eine abgespeckte Version von Ubuntu, einfach weil man die ganzen Services und Zeugs außenrum nicht braucht. Und jetzt läuft, glaube ich, wieder Ubuntu drauf, weil, weiß auch nicht genau.
Also ein Linux auf jeden Fall. Was haben die anderen Teams so?
Braunschweig hat der Windows 7.
Okay.
Was ich schon sehr spannend finde.
Oh, und haben auch damit gewonnen?
Ja, die haben damit gewonnen, trotz dessen.
Trotz dessen. Gibt es Teams, die irgendwie spezialisiertere Sachen machen? Also die jetzt irgendwie keine PCs haben, sondern irgendwie Application-Specific Prozessoren oder sowas?
Ja, es gibt welche, die haben dann irgendwie Mikrocontroller und sind dementsprechend auch in der Entwicklung irgendwie eingeschränkt. Also ich finde es bei uns ziemlich praktisch, dass es nur ein PC ist. Man kann einfach einen Bildschirm anschließen und das Ganze sehen, wie es abläuft und Ausgaben machen. Und wenn ich jetzt so einen Mikrocontroller habe, dann habe ich irgendwie Schwierigkeiten. Da kann ich vielleicht eine serielle Schnittstelle anschließen, um dadurch zu debuggen oder ähnliche Dinge. Finde ich gut, dass die Einstiegshürde bei uns möglichst gering ist.
Aber es gibt doch bestimmt auch Betriebssysteme für solche, für so Embedded Hardware, die man sowas nehmen könnte. Habt ihr euch da mal was überlegt, irgendwas anderes zu nehmen?
Es gibt auch so Echtzeitbetriebssysteme, die dafür ausgelegt sind, eigentlich die Daten auch wirklich in Echtzeit zu bearbeiten. Das heißt, es gibt halt wirklich garantiert kein Delay oder ähnliches.
Gut, da gibt es, glaube ich, auch modifizierte Ubuntu-Kerne,
die das können. Genau, das hatten wir uns mal überlegt, aber da sprach was dagegen. Es war ein riesen Implementierungsaufwand, glaube ich.
Das ist immer ziemlich problematisch, da neue Dinge zu verwenden. Man nimmt halt die Sachen, die funktionieren, und ist dann froh drum, wenn man sich... Also die ganze Echtzeitsache ist zwar schon schön, aber ich glaube nicht so unbedingt ein Must-Have für den Cup. Also dann fährt man ein bisschen langsamer und dann klappt die Sache auch.
Man braucht es nicht wirklich. Ja. Das ist...
Gibt es Leute, die irgendwie FPGAs einsetzen, also programmierbare Hardware?
Ich glaube nicht. Also mir ist keiner
so
bekannt.
Ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß nicht, was zum Beispiel die Zwickauer machen.
Werden jetzt auch immer billiger. Also FPGAs, für die, die es nicht kennen, Field Programmable Gate Array, kann man programmieren in der Art, dass das Ergebnis nicht Software ist, sondern das Ergebnis ist Hardware. Das heißt, man hat einen Chip, auf dem dann die Logik, die man vorher hin programmiert hat, da als Hardware drauf ist. Also man kann da zum Beispiel dann verschiedene Prozessoren oder was auch immer drauf
packen. Ja, wenn man so sieht, wenn man wirklich auf Geschwindigkeit setzt und dass man unendlich viel Zeit hat und das gut kann, dann ist das sicherlich die beste Wahl, ein FPGA zu verwenden, weil man sicherlich die besten Ergebnisse bekommt.
Die werden jetzt auch immer billiger, die Teile, und die sind dann halt, schnell.
300 Euro, 400 Euro für ein Chip?
Ja, wir sind da mittlerweile, also wenn du nur ein FPGA bist, kannst du mittlerweile für unter 10 Euro bekommen.
Okay. Je nachdem, was du haben willst. Die teureren kosten dann 3.000, 4.000.
Also die Idee hat man schon auch mal. Also man hat immer nach dem Cup dann irgendwann eine Sitzung, was man bespricht, was man nächstes Jahr ändern könnte. Und da kommt es natürlich auch immer dann auf, wir nehmen jetzt FPGAs und machen dann irgendwelche Kamerafilter in FPGA, weil es halt schneller ist, da können wir schneller rechnen, müssen es nicht auf dem PC machen. Aber es hat sich dann dieses Jahr gezeigt, dass es verdammt viel Arbeit ist, das zu implementieren in VDL oder irgendwie anderen Hardware-Programmiersprachen, die man da hat. Und keiner das wirklich konnte oder viel damit mit Erfahrung hatte, das Institut jetzt auch nicht so. Die Lösung war einfach immer, wir nehmen halt mehr CPU-Power und dann ist gut.
Was für ein Prozessor ist denn jetzt auf dem Mainboard?
So ein AMD E350 oder irgendwie sowas ist aktuell drauf. Und das reicht jetzt auch noch. Also die Entwicklung geht jetzt gerade dahin, dass wir zumindest unsere Bildverarbeitung, die wir da haben, in die Grafikkarte auslagern. Das ist eigentlich noch ein bisschen problematisch. Es wird bei der Energieversorgung, wenn so eine Grafikkarte halt auch gleich ordentlich viel Saft zieht. Aber es ist schon spannend, wenn man manche Teams sieht, die halt mit kleineren Mikrocontrollern dann auch auskommen, die nur mit mehr 50, 70 MHz oder so getaktet sind. Und es funktioniert halt auch. Da macht man sich dann schon nochmal Gedanken, was man für einen Aufwand dann da treiben muss, um das so umzusetzen.
Das ist eine andere Art zu entwickeln, einfach. Ja. Andere Sichtweise. Auch du bist halt entweder, einen PC zu haben, da kann man halt schön abstrakt für Softwareentwicklung an die Sache rangehen. Ansonsten brauchst du einfach auch andere.
Ja, klar, ich habe meine ganzen Standards. Ich kann einfach das Ding ins WLAN hängen, da ist es hart drauf und da dann drauf arbeiten oder solche Sachen. Also, die möchte ich nicht missen bei der Entwicklung.
Okay, also es bleibt dann auch erstmal beim PC. Neu jetzt mit Grafikkarte.
Ja, es wäre cool, wenn das ganze Ding einfach kleiner wäre. Also je größer das Auto, desto schwieriger kommt man in die Parklücken, desto mehr Masse hat man irgendwie, die man beim Anfahren beschleunigen muss, beim Bremsen wieder abbremsen muss. Und es wäre schon cool, wenn das Auto kleiner ist, aber es gibt einfach nicht die entsprechende Hardware bisher.
Ja.
So ein Raspberry Pi oder so wäre schon cool, aber der hat einfach noch nicht die Power, die wir brauchen, um die ganzen Sachen zu verarbeiten.
Vier davon?
Ja, viel Spaß bei der
verteilte Bildverarbeitung über für Raspberry
Pi. Genau.
Ja, so ein PC.
Die Bussysteme dazwischen sind wahrscheinlich auch nicht so schnell.
Ja. Vor allem der Raspberry Pi ist wieder eine ARM-Architektur. Ob da dann die ganzen Tools laufen, die man jetzt wieder verwendet, das ist nochmal eine andere Frage. Dann ist es jedes Jahr sehr spannend, bis man da was Vernünftiges hat, wo dann jeder damit glücklich ist.
Deswegen. Ubuntu läuft doch auf ARM, oder? Gut, ADTF.
Ja, aber die ganzen Tools, die man dazu verbraucht.
Und kann man mal anstoßen, vielleicht nächstes Jahr.
Ja. Vielleicht. Genau. So, also ein PC bringt mir jetzt allein, also ich kann einen PC ins Auto stellen, aber der hilft mir jetzt noch nicht so viel, außer irgendwie, also ich kann damit verschiedene Sachen machen. Ich kann die Kamera anschließen und kann mir dann überlegen, irgendwas zu erkennen oder so. Genau. Aber wie wirkt sich jetzt diese PC, diese Software aufs Auto aus? Was ist da sonst so drin? Was braucht man da, damit man ja fahren kann, damit man ausweichen kann, damit man regeln kann?
Ja, wir haben noch wir haben natürlich Motoren. Klar, um die Räder anzusteuern.
Also wenn wir strukturiert ausgehen vom PC, am PC selber steckt eigentlich nur eine Kamera über USB, die möglichst hoch angebracht ist und mit so einer Fisheye-Linse einen möglichst weiten Bildbereich aufnimmt, dann einfach nach vorne raus vom Auto. Und damit geschieht eigentlich die gesamte Fahrspurerkennung dann auf dem PC über die Kamerabilder.
Genau, und Hinderniserkennung geht dann über eine Tiefensensorkamera.
Genau, das kennen manche vielleicht von der Microsoft Xbox Kinect. Wo es irgendwelche tolle Spiele gibt, wo man, was weiß ich, was den Bildschirm wischen kann und solche Sachen.
Also Spielekonsole ohne Controller, sondern nur mit Händen.
Ja. Da haben wir so einen Verschnitt von Asus irgendwie, Xtion heißt die, glaube. Das ist eigentlich ein sehr cooles Gerät, man schließt es an und konfiguriert das entsprechend und bekommt dann mit irgendwie 30 Bildern pro Sekunde ein 3D-Bild der Umgebung. Also ich weiß die genaue Auflösung nicht, also nicht allzu hoch, aber man kann schon sehr genau auf wenige Zentimeter den kompletten Raum vor der Kamera bestimmen dann.
Ich glaube, es ist ein Array von Infrarotsensoren, könnte man es so interpretieren praktisch.
Ja, von
ein paar tausend.
Die Technik ist irgendwie, also es werden viele, viele tausend Infrarotpunkte ausgesendet über einen Laser. Und die Kamera misst dann irgendwie, ich weiß nicht genau, die Phase oder whatever, um die Entfernung der einzelnen Punkte auszurechnen. Also ich muss sagen, es ist sehr genau. Also
man könnte sogar die Relativgeschwindigkeit zu anderen Gegenständen damit rausrechnen, oder?
Ja, klar. Also wenn ich meine Eigengeschwindigkeit vom Auto weiß, kann ich leicht die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge messen. Das war die Innovation, die man jetzt für den Cup 2012 dann hatte, was eben die Probleme mit sich brachte, dass man das Ding erstmal zum Laufen bringen muss und eigene Algorithmen entwickeln, um die Hindernisse damit dementsprechend zu erkennen, was eben, ja.
Das war das, was am Ende dann auch nicht funktioniert hat.
Genau, ja.
Vorher hatten wir ein Infrarot-Array, also einfach mehrere Infrarotsensoren, die mit verschiedenen Winkeln vorne angebracht waren und die dann mehr oder weniger gut die Entfernung zu den jeweiligen Hindernissen ausgraben.
Ja, es hat uns zum ersten Platz verholfen, aber wir waren nicht sehr glücklich mit den Dingern. Also das war, es gehört immer viel Glück dazu, dass gerade die Runde einfach, oder die Fahrt dann perfekt verläuft, mehr oder weniger.
Die war noch nicht so stabil montiert, wenn das Auto einmal gegen irgendwo ein Hindernis gefahren sind, muss man die halt wieder ausrichten.
Ja, die mussten alle im 15-Grad-Winkel irgendwie vorne montiert sein, durften nicht so weit nach unten gucken, weil sonst haben sie die Fahrbahn gemessen und solche Dinge, sobald man dagegen gefahren ist, hat man sie da justieren müssen, irgendwie messen müssen. Vor allem die Infrarotsensoren sieht man nicht direkt. Das heißt, man braucht eine Kamera, bei der Infrarotfilter fehlt, um dann die Infrarotpunkte irgendwo zu sehen, damit man die Sensoren wieder kalibrieren kann. Und so kleine Unfälle, gerade im freien Training am Montag des Cups, ist die Strecke für alle offen. Das heißt, jeder kann, wenn er will und Platz ist, auf der Strecke fahren. Und da geht es sehr schnell, dass da irgendwelche Unfälle passieren, also irgendwelche Autos ineinander rasen. Also ich hatte schon einen netten Unfall, dass halt ein Fahrzeug von der Straße abgekommen ist, das dann in eine stehende Fahrbahn gefahren ist, die Fahrbahn umgefallen ist und das Auto noch dementsprechend angeschlossen war, das zu der Fahrbahn gehörte und es eben halt Vollgas gegeben hatte.
Oder auch irgendwelche Fernsehteams über die Strecke laufen.
Ja.
Sat.1 ist vorbeigekommen. Und
ist da viel Presse beim Cup?
Das hat mich überrascht. Also wie gesagt, Sat.1 war da. Wobei das irgendwie so ein Regio-Verschnitt, glaube ich, war von denen. Mhm. Die dritten Kanäle senden auch immer öfters mal Berichte darüber. Also gerade das Team Braunschweig wird sehr gerne interviewt. Ja, also es ist schon relativ viel dort. Also Regionalpresse auf jeden Fall.
Regional auf jeden Fall, ja.
Auch hier in Ulm haben wir ja, sind wir hier bei FreeFM. sowieso ja. Das Wichtigste. Ansonsten auch bei Regio TV. War doch auch was. Aber Fox weiß es, glaube ich, besser.
Ja, die hatten irgendeinen Beitrag. Also die waren mal an der Uni oben und haben da dann Filmaufnahmen mit dem Auto gemacht. Das war, glaube ich, nachdem wir den Cup gewonnen hatten. Wie vorher gesagt, ja, dann ist einfach die Präsenz viel höher da. Und das Interesse wesentlich mehr da.
Und ich glaube, Südwestpresse hat zumindest die Pressemitteilung von Braunschweig auch abgeschrieben.
Ja, es gab eine Pressemitteilung der Uni Ulm dann auch noch, ja. Dass man da gewonnen hatte. Und,
genau, die Pressemitteilung haben sie abgeschrieben.
Veröffentlichen ja. In dem Uni-Magazin und solche Dinge.
Ja, wie ist denn, also du hast jetzt gesagt, bevor vor der Xtion, vor dieser tiefen Kamera, gab es dieses Array von Infrarotsensoren. Wie waren die angeschlossen dann?
Also um die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen auf dem Auto zu gewährleisten, da setzen wir das ein CAN-Bus ein, Controlled Area Network, Controller Area Network, was normalerweise in der Automobilindustrie oft für Verwendung findet. Und hatten das einfach über eine PCI-Karte an den Rechner angekoppelt, um die Sensorik und Aktorik mit dem PC zu verbinden. Es gibt neben dem Mainboard auf dem PC noch 3, 4, 5 Platinen, die selber entwickelt sind, wo in der Regel kleine Mikrocontroller drauflaufen, also irgendwelche Atmels, die Sensorik und Aktorik-Aufgaben übernehmen. Also gerade wie gesagt, die Infrarotsensoren werden eben als analoge Spannung raus, werden dann von analog-digital-Wandern des Mikrocontrollers gemessen und als Kennnachricht an den PC geschickt, der die dann in der Software entsprechend weiterverarbeitet.
Genau, wir haben dann noch seitliche Infrarotsensoren, um die Einparklücken zu erkennen, hatten wir.
Hinten?
Bitte?
Hinten?
Hatten wir auch einen, der nicht so wirklich verwendet wurde.
Ja, das war auch lustig. Das Hardware-Team, das ist ein bisschen aufgeteilt, die Teams bei uns, hat hinten einen Sensor vorgesehen, der quasi beim Rückwärtsfahren des Einparkvorgangs den Abstand zum Hindernis nach hinten misst, hat das eingebaut und dementsprechend alles konfiguriert, aber es nie wirklich so genau getestet. Und dann hast du dann irgendwie so auf dem Cup und gesagt, ja, wieso nutzt eigentlich das Software-Team das Einparken, machen soll den Sensor nicht? Das heißt, ja, der funktioniert halt nicht richtig. So, das kam erst auf dem Cup dann selber raus und das zeigt einfach, was für Fehler da schnell passieren können, wenn man nicht unter den Subteams, die es da ja noch gibt, irgendwie dementsprechend kommuniziert, was es da für Probleme gibt immer.
Wie war denn dann da das, also reden wir mal von Cup 2012, der jetzt der letzte Cup, der war, wie war denn da das Team aufgeteilt?
Also es gibt in der Regel immer ein Hardware-Team, das sich um den Fahrzeugaufbau kümmert, die Platinen entwickelt, die Platinen programmiert und der Rest, also das sind meistens immer ja, 2, 3 Leute, die sich um die Hardware kümmern und der Rest ist dann eigentlich für die Software zuständig. Das teilt man oft auf nach den einzelnen Disziplinen, die es gibt. Also es gibt irgendwie 2, 3 Leute, die sich ums Einparken kümmern, dass das alles funktioniert. Dann gab es noch ein Team, das sich um die Regler gekümmert hat, also dass man schön geradeaus fahren kann und dass die Lenkung alles funktioniert.
Eine Bildverarbeitung.
Genau, die Bildverarbeitung, die für die Spurerkennung zuständig ist. Und noch ein Team für die Hinderniserkennung. Sonst.
Gibt es einen Chef?
Teamleiter 2012 war Fox.
Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht gewonnen haben, dann aber. Naja. Nee, also wie schon gesagt, das Zusammenspiel ist immer schwierig da, vor allem mit 2012 waren es halt viele neue Leute einfach und fast nur neue Leute. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man eingearbeitet ist, bis man weiß, wie der Hase so läuft einfach. Und
dann hat ja auch nicht jeder immer Zeit. Ich meine, es wird ja auch noch nebenher studiert und gearbeitet. Und
ja, so nebenher noch.
Ja, klar. Außer in den letzten zwei Wochen dann.
Ja, da wohnt man an der Uni.
Also ich muss sagen, ich habe, das war mein erstes Master-Semester, wo ich den Carolo Cup gemacht habe und ich habe dann keine anderen Prüfungen mehr danach gleichzeitig gemacht, weil es irgendwie nicht mehr so reinpasst hat. Aber es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bereue das auch nicht.
Ja, dieses Jahr haben wir die Teamaufteilung ein bisschen anders geregelt. Es gibt nicht einen Chef, sondern mehrere, nämlich pro Disziplin einen. Disziplin zur Erinnerung, das war normaler Rundkurs, dann Rundkurs mit Hindernissen und das Einparken. Und ansonsten läuft es eigentlich relativ ähnlich.
Also ich glaube, damit mit dem Konzept, dass man da irgendwie vier Chefs oder so oder mehr oder weniger hat, gerät man nicht in Gefahr, dass man wie 2012 eigentlich das eigentliche Ziel, also das bestehende Disziplin aus den Augen verliert. Also man hat mit der X-Tür, mit der tiefen Kamera einfach tolle neue Konzepte und dann die Teams darauf ausgerichtet, aber nie irgendwie gesagt, ja, ihr kümmert euch darum, dass es das und das, also die Disziplin bestanden wird und solche Sachen. Und ich glaube, das können wir so ziemlich gut umsetzen jetzt.
Okay. Haben wir, wir waren jetzt beim Spatz. Der Spatz, fassen wir nochmal zusammen, er war ursprünglich mal normales Modellauto, Maßstab 1 zu 10. Ist nicht mehr viel von übrig, außer irgendwie die Bodenplatte war das.
Ja, jetzt auch nicht mehr nach der Verkürzung. Also
ist eigentlich nichts mehr übrig.
Die Lenkung und die Achsen halt noch.
Was für Motoren sind da drin?
Da hat sich auch nicht viel geändert irgendwie und nie jemand drum kümmert. Also wir haben halt den Motor genommen, der mal drin war. Mhm. Der hat ganz gut funktioniert.
Also der ist noch von diesem Original
später. Ja, das ist wahrscheinlich schon der zweite oder dritte. Die brennen irgendwann immer durch und man da viel. Das Problem ist, unser Auto ist ziemlich schwer. Es wiegt 3-4 Kilo und die normalen Modelle oder so sind halt vielleicht beim 1 Kilo. Das heißt, der Motor ist schon ganz schön belastet.
Solche Fragen sind natürlich auch die gemeinen Fragen bei dieser statischen Disziplin, Vorstellung des Gesamtkonzepts, wenn man an solche Fragen kommt. Warum habt ihr denn die Motoren verwendet und nicht andere?
Ja.
Weil natürlich die wahre Aussage bei allen Teams wahrscheinlich ist ja, dass sich keiner drum gekümmert, wir haben ein paar irgendwelche genommen.
Ja, das ist auf der Ferne Zeitmangel, klar.
Und die liefen und das...
Man kann da jetzt jemand hinsetzen und sagen, ja, stell dir mal 10 Motoren, mach eine Testreihe und sonst irgendwie so, aber das ist einfach nicht so wichtig. Also wichtig ist eher, dass unsere Hinderniserkennung funktioniert. Es gibt viele so nice-to-have-Features, die man noch einbauen könnte, aber...
Unterbodenbeleuchtung zum Beispiel.
Ich hätte gerne eine Steuerung übers Handy einfach, das wäre cool.
Wie läuft dann die Energieversorgung? Weil das braucht ja bestimmt ein bisschen mehr Energie als so ein normales Modellauto. Ne? Aber es muss ja auch eine gewisse Zeit irgendwie mit garantiert schaffen.
Genau, also wir müssen ja mindestens die paar Runden da fahren. Theoretisch können wir die Akkus zwischendrin wechseln, aber das ist in der Regel nicht nötig. Es ist als Bordakku ist noch der normale Akku vom Modellauto selber drin, wenn man nicht neue kauft, Ersatzakkus, ein bisschen leistungsstärkere, der nur dafür da ist, den Motor anzutreiben. Und die komplette andere Elektronik wird von einem zweiten Akku gespeist, die theoretisch, rechnerisch bis zu einer Stunde oder sowas hält, schätze ich mal.
Irgendwas haben wir im Vortrag gesagt, ich weiß es nicht mehr.
Ja, es ist schwer abzuschätzen, also wir haben es nie genau gemessen, wie viel Strom jetzt das ganze Auto da zieht, wenn es laufen lässt.
Also ich habe mal ausgerechnet, dass es schon einige Kilometer fahren könnte.
Ich denke, 1-2 Stunden kann man es laufen lassen, das Auto.
Oh, ist nicht schlecht. Wie viel Platz nehmen die Akkus weg?
Die Akkus liegen ganz unten, dass der Schwerpunkt möglichst weit unten ist. Und da ist eigentlich eh noch Platz, da können wir eh nicht viel andere Sachen unterbringen als von dem her.
Das ist eigentlich zwischen den Achsen mehr oder weniger.
Ja. Okay. Aber, ja, okay.
Das ist praktische, wir haben eine Energieversorgungsplatine, die sich quasi darum kümmert, dass jede Komponente ihre Spannung bekommt, die sie braucht. Und da befindet sich ein Anschluss dran, dass wir, wenn das Auto gerade nicht verwendet wird, sondern einfach nur steht, direkt ein Netzgerät anschließen können und somit den normalen Akku nicht belasten müssen. Was einfach ein wahnsinniger Vorteil ist. Man kann das Auto schnell hinstellen, das Netzteil anstecken, muss sich nicht mehr darum kümmern, dass irgendwann der Akku leer gehen könnte oder solche Dinge.
Was leider allerdings den Akku noch nicht lädt. Das nicht.
Ja, das...
Das wäre noch super, aber
diese,
das ist auch wieder so eine Sache, nice to have.
Das Laden von Lithium-Polymer-Akkus ist halt nicht ganz so trivial. Da wollte sich noch keiner dran annehmen.
Was für selbstentwickelte Platinen gibt es denn insgesamt so auf dem Auto? Weil irgendwie ich bin Informatiker, sogar Medieninformatiker. Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, worauf ich da achten muss, was ich da machen muss. Irgendwie. Also das habt ihr auch selber entwickelt. Soweit ich weiß, hast du einiges gemacht, Fox?
Ja, ich habe da mich war zuständig für die Sensorplatine, so die genannt, die einfach dafür da ist, die ganzen Sensoren einzulesen und als Paket in den PC zu schicken.
Wie funktioniert sowas? Was muss man da machen? Was hat das für Teile?
Also man geht den kompletten Entwicklungszyklus einer Platine durch. Also man entwirft mal den Schaltplan, überlegt sich natürlich, ja, welche Sensoren wir haben, was für Schnittstellen brauche ich jetzt, was für Bussysteme. Jetzt gerade bei Infrarotsensoren, die kann ich einfach über den Analog-Digital-Wandler einlesen. Das ist relativ easy. Wir haben jetzt auf dem neuen Auto für 2013 dann zur Messung der Geschwindigkeit. Die wird über einen Magnet gemessen, der auf der Motorachse befestigt ist und eben davor eine kleine Platine mit einem Chip, der misst die Drehung des Magnets und der ist über ein Busprotokoll, nennt sich I²C, angeschlossen und man muss eben bei der Entwicklung des Schaltplans schon darauf achten, was brauche ich alles für Schnittstellen oder auf was muss ich achten. Dementsprechend auch Debug-Dinge einbauen, wie dass ich mich einfach seriell auf die Platine verbinden kann und solche Dinge über Bluetooth Sachen rausschicken, einfach zum Debuggen, dass das Ganze ein bisschen einfacher wird. Und nach der Entwicklung des Schaltplans wird das Layout entwickelt. Das heißt, man hat da halt ein, zwei Tage dran, versucht die Komponenten möglichst so anzuordnen, dass die Leiterbahnen sich nicht überkreuzen. Dann geht das Ganze in die Fertigung. Gibt es zum Glück an der Uni.
Also die Leiterplatten werden geätzt dort.
Genau, das dauert halt nochmal nur zwei, drei Wochen, was immer ein bisschen problematisch war, weil das ist halt einfach Todzeit, die man da hat. Wenn die Platinen dann fertig sind, müssen die noch gelötet werden. Das dauert halt auch nochmal ein, zwei Tage, da doch relativ viele Komponenten drauf sind. Und in der Zwischenzeit hat man normalerweise schon die Firmware dann halbwegs fertig geschrieben. Man kann sie dann auf den Mikrocontroller laden und dementsprechend debuggen, bis dann irgendwann mal alles funktioniert.
Hoffentlich funktioniert es dann auch, ja.
Cool. Und wie viele selbstentwickelte Platinen sind da jetzt drauf?
Das ist die Aktorplatine, die Motoren und solche Sachen ansteuert. Es gibt die Sensorplatine, die Energieplatine.
Dann gerade noch für die Messung des der Geschwindigkeit, die Inkrementalgeberplatine gibt es noch eine. Und ja, die Infrarotsensoren hatten wir 2012 jetzt auch auf einer eigenen Platine.
Damit die auch fester montiert sind.
Ja.
Was bedeutet Inkrementalgeber?
Der sagt uns einfach, wie weit wir einfach nach vorne gefahren und rückwärts gefahren sind.
Gerade wie tief wir es anpacken.
Ja. Also darauf beruht auch die ganze Regelstrategie. Also wir müssen wissen, wie schnell wir sind aktuell. Das wird bei uns leider vor dem Getriebe gemessen, das heißt ein bisschen Getriebe Schlupf nicht unbedingt, aber Ungenauigkeiten sind ja leider mit drin. Und wir hatten auch mal das Konzept überlegt, mit einem Maussensor die Geschwindigkeit zu messen. Also
Maussensor ist einfach der Sensor unten an der Maus drin, bei der Lasermaus, der die Bewegung der Maus nachvollzieht.
Ja, wir hatten da extra einen ganz tollen Sensor rausgesucht, der was weiß ich, wie viel Meter pro Sekunde irgendwie bis zu 10 Meter pro Sekunde die Geschwindigkeit messen kann.
Das heißt, der würde dann so wie bei einer Maus auf den Boden zeigen?
Genau, ja.
Und dann, okay.
Ja, der war auch angebracht.
Genau, ja. Ja, das war so eine Gaming-Maus.
Das hat an sich auch funktioniert. Das Problem ist bloß, dass es dann doch nicht so genau war, dass das eigentlich der Inkrementalgeber trotzdem noch besser war.
Ja.
Das ist halt auch es ist halt nicht drauf ausgelegt.
Man verwendet da viel Zeit drauf und merkt dann, ja, das ist alles nicht so optimal und dann geht es halt doch wieder irgendwie nah an den Cup hin und dann lässt man solche Projekte halt doch wieder fallen.
Ja klar, man muss ja.
Ja, was dann schade ist halt für die Leute, die da Zeit investieren.
Ja.
Ja gut, dann hat man immer noch die Möglichkeit, also wenn man der Meinung ist, das kann was werden, hat man immer noch ein nächstes Jahr.
Ja klar, und in der Regel hat man ja noch irgendwelche Backup-Konzepte, die man aus den Vorjahren einfach hat, die noch teilweise funktionieren, die man immer noch verwenden kann dann.
Das heißt jetzt aber auch, dass nicht jedes Jahr ein komplett neues Auto entwickelt wird, zumindest beim Spatz. Team Spatzen hin.
Ja, es ist also gerade auch die Plantinen-Layouts werden mehr oder weniger übernommen und überarbeitet. Also die werden jetzt nicht komplett neu geroutet.
Also dieses Jahr machen wir keine neuen Platinen, glaubt, wir nehmen die alten einfach noch.
Ja, oder einfach gleich die alten genommen. Ja. Aber es wird immer aufgebaut, klar. Also das ist auch wichtig eigentlich, dass man das Wissen des Vorjahresteams auch mitbenutzt. Deswegen war es auch so schwer letztes Jahr, weil wir eben so viele Leute ausgewechselt hatten und wirklich nur noch Fox dabei war und alle anderen neu.
Ja, man sieht immer, welche Komponenten die Schwachstelle im aktuellen Auto sind. Und die versuchen wir dann halt im nächsten Jahr einfach zu ersetzen oder irgendwie Walkarounds dafür zu bauen.
Gibt es andere Teams, bei denen das öfter mal komplett ersetzt wird durch neue Hardware, Software?
Ich glaube, das passiert bei jedem Team. Also Braunschweig ist jetzt relativ lange jetzt dasselbe Team.
Ja, das Problem ist halt auch, wenn man ein neues Auto komplett aufbaut, dann ist es schon relativ teuer. Also ich schätze mal, so ein Auto kostet vom Hardwareaufbau mit Platinen und Bauteilen und Zeugs, also mindestens
5-6. Haben wir im Gesamtkonzept auch ausgerechnet. Das waren, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Euro oder sowas.
Für beide Autos dann aber?
Ich glaube für beide Autos. Ja,
also jetzt können wir mit 2.000 Euro gut rechnen für einen kompletten Aufbau eines Autos.
Und da ist noch keine Arbeitszeit eingerechnet.
Genau, ja.
Da ist ja auch Arbeitszeit, ist ja auch die ganzen Werkstätten an der Uni. Leiterplattentechnik,
ja.
Chassisbau von dem Messregeln- und Mikrotechnikinstitut. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, und dann gibt es noch einen ganzen Haufen an Software, der geschrieben werden muss.
Ja, wie viele Lines of Code hat man? 30.000 oder sowas?
Ich weiß gar nicht mehr, aber sowas in den Dreh rum, ja.
Was Lines of Code hast du gemeint? Mhm. 30.000, das ist.
Geschrieben in C++.
Okay. Und also wir haben gesagt, auf dem PC läuft ein Linux, aktuellen Ubuntu.
Genau.
Und darauf jetzt wird C++ gecodet. Genau. Hat sich jetzt auch ein bisschen was geändert dieses Jahr?
Da kannst du wahrscheinlich am besten was sagen.
Ja, also wir können mal zum alten Stand was sagen.
Ja.
Es ist ziemlich schwierig, die ganzen einzelnen Komponenten irgendwie zu verknüpfen. Also es gibt bei uns mehrere Module. Irgendwie ein Modul, gerade Bildverarbeitung, das nur Code geschrieben wurde, um die Bildverarbeitung, die Spurerkennung zu machen. Dann gab es noch irgendwelche Module für den Regler, fürs Einparken, für die Kommunikation mit der Außenwelt. Und all diese Software-Stücke müssen ja irgendwie zusammenspielen. Und da hat man das Glück, dass da jemand seine Studienarbeit drüber gemacht hat. Das war der Fabian Weiß, der da ein Framework, ein Backend entworfen hatte, um eben solche Parallelläufigkeit zu ermöglichen, dass man einfach Daten zwischen den Modulen einfach austauschen kann, dass man Daten in allen möglichen Modulen, die es brauchen, zur Verfügung stellt und dass es da vor allem keine Probleme gibt untereinander.
Also das war das, was ermöglicht hat, dass irgendwie verschiedene Teams an verschiedenen Sachen dann auch arbeiten, oder?
Ja, das war die Hauptsache, weil sonst hätte man halt einen riesen Code-Blob gehabt, wo jeder irgendwie was machen musste und so konnte man einfach die Arbeit wirklich auf die Teams ordentlich aufteilen. Jeder hat, also wir haben dann Versionskontrollsystem verwendet. Es gab halt einen Master, wo man weiß, da war funktionierender Code drin, dann hat jeder seine eigenen Kopien davon gehabt und seine Sachen entwickelt, also das Einparkteam hat dann mit einer funktionierenden Version das Gesamtcode gearbeitet und nur an ihren Stellen gearbeitet.
Ja, wir haben leider zu wenig Standards festgelegt am Anfang. Also wir hatten dann auch irgendwann das Problem, dass bei den Schnittstellen nicht klar war, was für Einheiten wir eigentlich verwenden. Also dann hat das eine Team eine andere Geschwindigkeit verwendet als das andere Team, weil das eine Team hat halt in Meter pro Sekunde gemessen, das andere in Millimeter pro Sekunde oder Millimeter pro Stunde und solche Dinge. Und wir hatten versucht, das mal zu vereinheitlichen. Das ist erstmal gründlich schiefgegangen.
Ja, wir haben uns da mal dran gesessen und haben einfach um die ganzen Module in einen Wrapper gebaut, der einfach umrechnet, damit die Module an sich nicht geändert werden müssen, sondern einfach so getan, ja, kriegt halt eure Millimeter pro Sekunde, die ihr wollt. Und das lief dann irgendwie schief, weil man halt doch nicht alles berücksichtigt hatte. Und dann haben wir die Idee verworfen, das einfach mal so babyhalten, wie es war, einfach weil es halt funktioniert hat.
Das hat sich jetzt aber geändert, nämlich, also das Framework hat sich jetzt geändert. Ist jetzt nicht mehr das selbstentwickelte Framework.
Genau, wir hatten das gesehen beim CUP 2012, hatten das, glaube ich, zwei Teams im Einsatz, also gerade Braunschweig hatte es und Erlangen, glaube ich. die sind, haben das ADTF verwendet. Das ist ein Framework zur Entwicklung von Fahrassistenzsystemen eigentlich.
ADTF steht für Automotive Data and Time Triggered Framework.
Ja. Also wir hatten ja eigentlich sowas ähnliches selbst programmiert oder zur Verfügung gestellt bekommen. Aber wir hatten in dem Framework, wie wir verwendet hatten, eben Bugs drin, dass es ab und zu mal abstürzt. Und da kannte sich keiner mehr so richtig aus. Und dann hat man den Schluss gefasst, ja, wir wollen jetzt auch ein professionelles Entwicklungstool da umsteigen, was wir eben auch in der Automobilindustrie in Verwendung findet. Das hat zum einen das Institut gefreut, dass die Leute schon wissen, mit dem Tool umzugehen dann.
Ja, die haben immer Probleme, wenn sie Bachelorarbeiten anbieten, dass die Leute erstmal ewig eingearbeitet werden müssen in dieses Tool.
Ja, und dann machen sie es quasi freiwillig. Die Leute arbeiten sich freiwillig da ein, wenn sie halt im Carolo Cup mitmachen wollen. Und ich denke, das bringt auch einigen was, wenn sie später in der Industrie irgendwo gerade im Bereich für Assistenzsysteme irgendwie anfangen möchten, dass sie da schon sagen können, ey, ich habe schon jahrelang in ADTF was programmiert. Dann.
Ja, wir haben es ja heute gerade gehört, also bei Daimler wurde zum Beispiel Jochen hier 0 eingesetzt und eigentlich bei den großen Automobilunternehmen überall.
Die Entwicklung unter Verwendung von ADTF läuft ja jetzt schon seit einiger Zeit. Zeichnet sich da jetzt schon ab, was anders ist, besser, schlechter?
Naja, die Idee war natürlich, dass man möglichst schnell komplett auf ADTF umsteigt, dass man allen alten Code, den wir haben, irgendwie in die entsprechend portiert. Das läuft jetzt gerade noch aktuell so in den letzten 1-2 Monaten. Komplette richtige Ergebnisse haben wir noch nicht. Das funktioniert einfach noch nicht richtig.
Also das Auto läuft jetzt auch noch nicht mit dem neuen Framework?
Nee, noch nicht ganz. Also wir haben zwar den Code schon alles portiert, aber ja, das gibt halt noch irgendwie ein paar Probleme da. Aber ich denke, in 1-2 Wochen könnte man mit genug Debuggung und ein bisschen Glück das alles hinbekommen, dass es dann doch läuft.
Okay. Was denn toll an ADTF? Warum verwenden wir es?
Ja, es ist so ein bisschen ein Clickbunti-Tool. Man hat noch, wie früher auch, seine Module, also sein Modul Bildverarbeitung oder so, definiert dann, die heißen bei ADTF dann Filter, definiert bei den Filtern entsprechend die einen Ausgänge. Das heißt, ich habe beim Bildverarbeitungsmodul habe ich einen Eingang, der kommt dann von der Kamera und einen Ausgang. Die Streckendaten, wie jetzt die Strecke erkannt wurde und wie wir gerade auf der Strecke fahren und solche Dinge. Und kann das einfach alles klickbunti schön dann zusammenklicken und verbinden.
Und eben auch auswerten.
Ja, beim ADTF ist die sehr praktisch. Es gibt ein sehr praktisches Feature. Man kann die komplette Fahrt, die man damit mit dem Auto macht, also die Kommunikation mit der Außenwelt, die Kameradaten, die reinkommen, die Informationen der Sensoren, die reinkommen, quasi aufzeichnen, hat am Ende dann eine Datei, mit der man dann später wieder am PC die Fahrt nochmal simulieren kann. Wir hatten im alten Framework sowas auch schon überlegt mal und auch schon angefangen zu programmieren, aber es ist halt verdammt aufwendig, sowas selber umzusetzen. Und mit ADTF hat man ein Toolkit, das schon kann und tut sich da viel, viel leichter.
Das heißt, man könnte jetzt auch mit der Fernbedienung die Strecke fahren und dann das aufnehmen und die Algorithmen am PC dann ohne Auto testen?
Genau, so läuft es schon. Also es machen 2-3 Leute gerade ihre Bachelorarbeit daran. Und also zum Beispiel einer hat das Ziel, eine Karte zu erstellen, dass wir am PC nach der Fahrt der ersten Runde eine Karte haben auf dem Auto, um zu wissen, wie die Strecke aussieht und diese Karte dann zu verwenden, um gewisse Entscheidungen in der nächsten Runde zu fällen oder eben ja komplett nach Karte zu fahren. Ja. Also das bringt halt schon einiges, wenn man sieht, ja, wenn man jetzt weiß, ja, ich kann jetzt 6 Meter geradeaus einfach Vollgas geben, anstatt sich auf die Kamera zu verlassen, die dann halt nur 1-2 Meter voraussieht.
Funktioniert natürlich auch nur so lange, wie man keine fahrenden Hindernisse hat auf der Strecke.
Ja gut, die kann man schon auch irgendwie reinmappen, die fahrenden Hindernisse. Das wird halt eine dynamische Karte, denke ich mal. Also ich kann die Geschwindigkeit des Hindernisses erkennen. Und, ja. Bin mal gespannt.
Okay. Ja, wie funktioniert jetzt das normale Fahren? Also auf der Straße, ich erste Disziplin, Rundkurs, Auto steht an der Startlinie und wird eingeschaltet. Was muss das Auto machen? Was sind da für Aufgaben zu erledigen, damit es auf der Spur bleibt auf der Straße und nicht abkommt?
Ja, es müssen halt die Linien vor allem erkannt werden. Also dass die Außenlinien, die Spurlinien in der Mitte.
Also was gibt's? Es gibt außen jeweils eine durchgehende Linie und genau, in der Mitte eine gestrichelte Linie, wie bei üblichen Straßen.
Genau, auch. Und letztendlich muss das Auto erkennen, wo die Fahrbahn ist, die Ideallinie. Und zwar macht es bei uns so, dass es gleichzeitig beide Linien erkennt und weiß, auf welcher er sich gerade befindet. Und fährt dementsprechend die Linie nach. Genau, also es geht wirklich darum, dass wir die Linien erkennen. Und das machen wir dadurch, dass wir einen Abgleich machen. Das ist ein Graubild, was wir da haben. Und wir schauen, wir durchsuchen das Bild nach vertikalen Linien.
Und das macht einfach so die normale Kamera, die drauf ist?
Ja, die Kamera nimmt das Bild auf, aber die Bildverarbeitung macht dann der Computer.
Okay. Okay.
Also, das Erste, was man machen muss, ist natürlich diese Fischeiauge wieder rauszurechnen, damit es wieder ein glattes Bild ist. Könnt dann die Linien erkennen. Wir transformieren das Ganze noch in die Vogelperspektive, was auch relativ viele Teams machen. Einfach, weil wir damit einfacher rechnen können. Also, wir haben dann praktisch ein Bild, als ob wir die ganze Strecke von oben sehen könnten.
Also, es sieht auf den ersten Blick natürlich ordentlich verzerrt aus, aber es bringt doch einiges. Das Hauptproblem der Kamera ist eigentlich irgendwelche Gegenlichter, die sich spiegeln. Also dadurch, dass man halt, ich weiß nicht, ob es ein Graubild oder wirklich nur ein Schwarz-Weiß-Bild am Ende verwendet wird zur Auswertung.
Also letztes Jahr war es noch, für 2012 haben wir noch ein Graubild verwendet.
Ja, also sobald auf jeden Fall irgendwelche hellen Lichter, die da reinscheinen, dann irgendwelche Effekte in der Kamera hervorrufen, kann das so aussehen wie irgendwelche Fahrbahnlinien. Das ist beim Cup nicht ganz so schlimm, dadurch, dass die Strecke im Indoor ist. Das heißt, da werden auch die Fensterläden, glaube ich, zugemacht, einfach, dass kein Licht von außen reinkommt und man nur ein wohl definiertes Umgebungsspektrum hat für den Farben.
Während des Wettkampfs selber ist auch die Strecke sauber, weil es normalerweise ja so ist, wenn Leute da mit Straßenschuhen drüber laufen, ist die Strecke ja komplett mehr oder weniger hellgrau und dann ist die Fahrbahnlinie kaum noch zu erkennen und das macht dann auch Probleme. Für den Wettkampf ist es dann aber schön sauber gemacht und dann geht es eigentlich auch recht gut.
Man bekommt da immer so nette OP-Schuhe, die man anziehen darf. Ohne die darf man dann nicht auf die Strecke.
Ja, ob es dann jeder macht, ist dann auch eine andere Frage.
Ja, und außerdem haben wir jetzt dieses Jahr neue Leute in der Bildverarbeitungssoftwareentwicklung. Gerade der Pascal, der schon mal hier war bei DevRadio zum Thema FIMES. Der ist da jetzt auch voll dabei, hier solche Probleme also softwaremäßig auszuradieren.
Ja, klar, es gibt da schon ganz viele tolle Paper und Zeugs drüber, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Das Problem ist halt immer, die Sachen zu finden und dann dementsprechend auch auf unser Auto anzupassen und zu implementieren.
Ja, stimmt, da gibt es irgendwie viel, was so ungefähr passt. Was so ungefähr passt, aber nicht so ganz. Das ist auch beim Einparken, womit ich mich jetzt einiges beschäftige, da gibt es interessante Ansätze, die aber irgendwie dann davon ausgehen, dass neben dem Parkplatz eine Hauswand ist oder sowas, an der man sich orientieren kann, was dann halt leider nicht passt. Ja, jetzt können wir fahren, wir können auf der Linie bleiben, was mit Hindernissen? Wie finden wir raus, ob da ein Hindernis steht?
Ja, durch die Tiefensensorkamera. Also ich kann natürlich nur das Modell erzählen, wie es 2012 für den Wettbewerb eigentlich erdacht war, was nicht funktioniert hatte. Wie es jetzt gerade aussieht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das sah dann so aus, dass wir mit der Tiefensensorkamera erstmal ein Minimum gefunden haben. Da konnten wir davon ausgehen, also die Strecke selber war schon rausgerechnet. Da konnten wir davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ein Hindernis ist. Haben die Umgebung untersucht von diesem Minimum, ob der entfernte ungefähr dieselbe ist. Und dadurch haben wir eine Fläche entdeckt, die auf der Strecke steht. Und konnten damit sehen, okay, da ist ein Hindernis im Weg. Und diese Information ging dann an die Regelung und der gesagt wurde, oder dann an Trajektorenplaner.
Ja, es gibt ein Modul, das hieß das Spatzenhirn-Modul, das die ganze Logik quasi dann gemacht hat. Man hat eine wahnsinnige Fülle von Informationen, die da irgendwie einfließen.
Das Bildverarbeitungsdateninterpreter-Modul.
Ja, das hieß früher so. Ja.
Also es bekommt viele Infos und entscheidet dann, was zu tun ist, oder?
Genau, und das sagt dann, okay, wir müssen die Spur wechseln. Und ein anderes Modul führt dann die Spurwechsel durch.
Ja, also das ist ein Riesenmodul mit ganz vielen tollen If- und Switch Cases.
Sehr, sehr schön geschrieben.
Ja, das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, da darauf zu achten, einen schönen Code-Style zu haben, weil halt jeder irgendwie anders codet und vor allem gegen Ende.
Irgendwann ist es einem auch egal, man möchte halt einfach, dass es funktioniert.
Ja, klar, und gegen Ende werden die Kommentare immer weniger und der Code wird weniger wartbar.
So, dann gibt es auch noch Stopplinien. Die werden dann wieder mit der normalen Kamera erkannt, nehme ich an.
Ja,
genau. Wahrscheinlich ähnlich laufen wie die Fahrbahnlinien.
Genau, dann wird die Stopplinie erkannt. Es wird einfach ein Bereich aus dem Bild, der sich auf der Fahrbahn befindet, und zwar genau auf der Spur, wo man sich selber befindet, wird untersucht auf horizontale Linien. Und wenn eine horizontale Linie gefunden wird, dann wird angehalten. Es wird auch noch gecheckt, ob auf der anderen Fahrbahn auch eine horizontale Linie ist, weil das ist nämlich die Start-Stopp-Linie dann. Wenn auf beiden Linien
also
eine ist,
dann muss ich nicht angehalten. Das Ziel bzw. der Beginn.
Genau. Ja, okay. Und nur wenn auf der eigenen Spur, auf der rechten Spur eine nur eine Linie ist, dann wird angehalten. Das sind die Stopplinie. Und dann wird untersucht, kommt an der Kreuzung ein Auto von rechts. Also wird in dem Bereich, wo sich ein Auto befinden könnte, geschaut, ob da eine weiße Fläche ist. Beziehungsweise auch mit einem Entfernungssensor wieder. Und das wird dann verfolgt, wenn da eins ist, wie es über die Kreuzung fährt. Und erst wenn es über die Kreuzung, weil es aus dem Sensorbereich draußen ist, also man nichts mehr sieht, dann wird weitergefahren. Das war der Plan. Allerdings hat die Stopplinienerkennung nicht funktioniert.
Naja, die Konzepte sind schon immer aufgegangen. Also man hat irgendwo schon eine Version gehabt, wo man die Stopplinien erkannt hat, dann aber man hat es dann in der Kürze der Zeit am Ende nicht mehr geschafft, das zu portieren, dass es eben auch anhält dann und solche
Dinge. An sich haben wir es hinbekommen. Das Problem ist bloß, dass wir nicht die Zeit hatten.
Ja.
Das hat einfach dann gefehlt.
Deswegen versucht man jedes Jahr doch früher anzufangen und früher ein fertiges Auto zu haben. Es klappt leider nicht immer so. Ich hoffe mal, dieses Jahr könnte es was werden.
Ja, wir hatten relativ lange extra einen Kellerraum in der Uni, wo wir das Auto hätten fahren lassen können. Das ist halt allerdings dort nie gefahren, weil wir es zu der Zeit nie fertig hatten. Das war nie fahrbereit.
Das ist aber dieses Jahr anders.
Hoffentlich.
Ja, das ist ja schon da gefahren.
Ja, aber noch nicht mit der neuen Software.
Ja, das jetzt nicht, aber.
Ja.
Aber es wird auf jeden Fall dort gearbeitet auch. So ist nicht.
Ja. Ich war Freitagnachmittag unten. Also es kriegt ja es ist halt ein Kellerraum und wie gesagt vorher, da haben wir schon mal keine Störungen von außen dann bezüglich des Lichts und so weiter. Das war früher problematisch, da haben wir auf dem Gang in der Uni halt unsere Strecke ausgelegt und sind da gefahren und mussten tagsüber dann immer die Fenster zukleben und was weiß ich was alles, einfach, dass wir keine Störungen auf der Strecke hatten.
Ja, wer die Uni West kennt, der weiß, dass die Gänge dort sehr, sehr hell sind. Das ist ja Holzbau mit sehr, sehr viel Glas. Und das ist dann schon ein großes Problem.
Da also fahren, stehen bleiben, Hindernisse, wie ist es beim Einparken? Wie findet man so eine Parklücke?
Ja, beim Einparken, fürs Einparken haben wir Sensoren an der Seite, an der rechten Seite, einer ziemlich weit vorne und einer ganz, ganz hinten am Auto. Die sind Infrarotsensoren. Da hatten wir früher relativ langsame Sensoren, da haben wir darauf geachtet, dass wir 2012 dann relativ schnelle Sensoren hatten, um einfach schnell zu erkennen, wann die Fahrzeuge dort geparkt sind. Der Vorgang ist relativ einfach. Unser Fahrzeug fährt an den Parkenden vorbei, misst dann mit den seitlichen Sensoren die Größe der Lücken und sobald es eine entsprechend große Lücke gefahren hat, wird angehalten und der Einparkvorgang beginnt. Der Einparkvorgang war es bis jetzt immer relativ fest gesteuert, also es wird einfach eine feste Trajektorie, das heißt ein Fahrplan quasi vorgegeben, wie wir da reinfahren und der wurde dann einfach abgefahren, bis man halt drin stand und dann muss man dementsprechend noch die Warnblinkanlage einschalten, um zu signalisieren, dass es jetzt der Einparkvorgang beendet ist.
Offiziell haben wir natürlich im Grundkonzept dann auch gesagt, dass wir den Sensor hinten noch dafür verwenden, dass wir nicht zu nah an die hinteren Autos fahren, dass wir beim Reinfahren immer auf der rechten Seite schauen, dass wir nicht an das vordere Auto stoßen.
Ja, da die Konzepte sind immer ganz toll und großartig ausgebaut, aber die eigentliche Umsetzung ist aus Zeitgründen halt oft immer nur das Minimum, dass es einfach funktioniert.
Also in dem Fall ist es halt auch die Frage, ob man das unbedingt braucht. Man hat ja kaum Schlupf bei uns. Das heißt, wir können relativ sicher sagen, wo wir stehen, können relativ sicher sagen, wie groß die Parklücke ist und dementsprechend ist, kann man die Trajektorie auch vorher
schon planen. Man muss sich schon die Regeln dann irgendwie zunutze machen, wenn man genau weiß, ja, die Lücke kann nur so groß sein und dementsprechend seine Einstellungen darauf anpassen.
Wir haben jetzt, dieses Jahr hat sich da auch ein bisschen getan für den nächsten Cup, die Erkennung. Wir können jetzt schon, bevor wir vorbeifahren, ziemlich gut feststellen, wie groß die Lücke ist durch die Kamera.
Genau, durch die neue Tiefensensorkamera da. Das Problem an der Sache ist mit der Regeländerung, dass in den Parklücken jetzt dementsprechend auch Fußgänger stehen können, die kleiner sind als die eigentlichen Hindernisse oder die parkenden Fahrzeuge. Kann man da nicht direkt reingucken. Da wollen wir jetzt mit Ultraschall an der Seite dann messen, ob die Parklücken dementsprechend frei sind, ob wir da reinfahren können, weil die Kamera eben nicht direkt reinschauen kann.
In so einem Fall müsste man dann entscheiden, eine andere Parklücke zu nehmen, oder wie ist
das? Ja, ich denke mal, die werden das schon so ein entsprechendes Setup aufbauen, das dann solche Fallen eben auch bietet.
Ich schätze mal, das wird eine Parklücke sein, die in der ein Fußgänger steht. Ja. Mehr auch nicht. Kannst man nicht vorstellen, dass da sonderlich viele Parklücken bauen.
Wenn, dann müssen wir halt irgendwie die erste Parklücke mit Fußgänger machen und die irgendwie 70 cm groß oder so.
Ja. Und könnte man natürlich dann auch reinschreiben, einfach der erste Parklücke wird ignoriert. Ja. Das sind dann solche Hacks, die dann
das könnte natürlich
teilweise Anwendung finden.
Ja. Wenn nicht das erste Team ist, kann man noch schnell so einen Schalter umlegen, welche Parklücke ignoriert wird. Naja. Okay. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Weil unsere Zeit ist nämlich fast schon vorbei, weil die Sendung geht ja nur bis um 3. Jetzt haben wir noch 7,5 Minuten Sendezeit. Das heißt, wir könnten so langsam zum Abschluss kommen. Und ich denke, wir haben uns doch ausführlich über das Thema Carolo Cup und das Team Spatzenhirn unterhalten. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, war echt cool. Wirklich gut gefallen. Genau. Fox hat hier uns auch noch so ein Spielzeug mitgebracht. Einen Würfel, der hier vor uns auf dem Tisch steht. Den aber nur er wieder zusammenbauen kann, wenn er wieder auseinandergebaut ist. Wir werden uns jetzt nach der Sendung noch ein bisschen damit beschäftigen.
Gespannt.
Das Besondere an dem Würfel ist, dass du den selber ausgedruckt hast.
Ja, ich habe mir daheim so einen 3D-Drucker mal zusammengebaut.
Und vielleicht können wir da auch mal noch eine Sendung drüber machen.
Müssen wir mal gucken, so ja, weil ich mal wieder Zeit habe.
Es gibt ja auch noch ein paar andere Leute in Ulm, die jetzt gerade zur Zeit mit 3D-Druckern arbeiten.
Ja, ich kenne ein, zwei.
Genau, dann fragen wir die auch mal und schauen mal, ob wir da vielleicht eine Sendung zusammenkriegen. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, klar.
Alles klar. Dann verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen. Tschüss, ja. Fox. Tschüss, ja. Seda.
Ciao.
Ciao.
Tschüss, Zuhörer. In 14 Tagen ist wieder Def Radio. Genau. Wann ist eigentlich wieder Chaos Seminar?
Das ist diesen Montag.
Diesen Montag?
Ja.
Ist schon wieder zweiter Montag im Monat. Sagen wir heute der 7. Ja, morgen ist der 8. Genau. Dann ist es zweiter Montag im Monat. Morgen Abend Chaos Seminar an der Uni Ulm. H20, Gebäudekreuz O27. Schaut einfach auf ulm.ccc.de vorbei. Und ansonsten hören wir uns on air auf Radio Free FM wieder in 14 Tagen. 13 Uhr, auf Radio. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Project Wildfire. Bun Bun's Ticket up and out of here. Project Wildfire was the codename for a prototype craft that theoretically could break the big one, could break the speed limit of the universe, the light barrier. And it worked.